So, na dann, lass uns mal einen Podcast machen.
Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast mit Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City geguckt. Und im Bradshaw Club reden wir darüber, was wir früher über die Serie gedacht haben und was wir heute über sie denken. Heute geht es um eine Folge, bei der ich mir aus tiefstem Herzen wünsche, dass sie auch im Deutschen den englischen Titel behalten hätten. Tatsächlich.
Ja.
Weil die Folge heißt im Englischen The Big Time.
Ja.
Und im Deutschen heißt sie
Schlechtes Timing.
Schlechte Zeile, würde ich mal sagen, so als Redakteurin. Ja. Also da hätte man doch die Ursprungszeile behalten können, muss ich ehrlich sagen. Weil
da dachte
die
ich auch.
Bringt schon so viel mit und schlechtes Timing ist halt ja so eine
Floskel. Einfach nur schlechtes Timing.
So, ja. Die kennt irgendwie jeder, aber The Big Time war da hier doch irgendwie so ein bisschen besser
expliziter.
Gewählt. Ein bisschen expliziter, ein bisschen
und
tiefsinniger
wird
gewählt.
Auch dem Inhalt besser gerecht, weil das ist
ja
eine Folge,
absolut.
Wo was passiert, ne?
Ach, ja.
Aber vorher möchte ich gerne noch von Are You Charlotte erzählen, wenn es okay ist.
Hauen Sie rein.
Also, gewiefte Zuhörende haben vielleicht gemerkt, dass wir das in den letzten paar Wochen übersprungen haben, aber ich bin jetzt wieder on track. Es geht weiter. In dieser Episode besprecht Kristen mit Jenny Bix, das ist eine von den Personen, die auch Folgen geschrieben haben, die Folge Three's a Crowd, also das ist die, wo es um die Dreier geht. Und da haben sie nochmal so darauf hingedeutet und ich dachte, ja, das ist vielleicht auch gut, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, dass Sex and the City war ja ganz neu. Alle, die das die Skripte gelesen haben, waren so, wow, okay, was ist das hier? Was ist das für eine Serie? Sowas gab es einfach nicht. Und zwar ist es eine Serie für den Female Gaze. Also es gab ohne Ende andere Serien, wo jede Woche irgendeine Frau die Brüste gezeigt hat, einfach so, damit man die Brüste sieht. Und es ging eigentlich um den Male Gaze. Und das war bei Sex and the City genau nicht so. Es war eine Serie für Frauen. Und da habe ich dann darüber nachgedacht, weil wir sind ja auch harsch mit der Serie, auch zu Recht harsch. Aber wenn wir sagen, so ja, vor 25 Jahren, das können wir nicht mit heute vergleichen. Wir dürfen es aber trotzdem kritisieren. Wir müssen, glaube ich, aber auch manchmal uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was alles noch zu der Zeit gerade so im Fernsehen war. Also womit quasi Sex and the City auch im Fernsehen lief. Und da ist es, glaube ich, nochmal, wird einem nochmal klarer, warum das so krass anders war und wieso das auch so krass eingeschlagen ist, oder?
Ja. Hat jemand ein Beispiel, was da noch lief?
Ellie McBeal zum Beispiel. Oder so, halt einfach so Sachen, wo, also wenn es da überhaupt weibliche Hauptpersonen gab, dann waren die nicht besonders signifikant. Das war nicht besonders, ja, also die haben keine Sachen gesagt, die irgendwie die Leute berührt haben, weil das eher so auf die Frau draufgeschriebene Rollen waren. Oder ganz viele Klischees. Also wir haben ja auch Klischees,
sagen,
aber wir haben andere Klischees.
Ja, ich wollte gerade sagen, also mir fallen da jetzt direkt, ich habe jetzt nicht die genauen Ausstrahlungszeiträume da vor Augen oder die Drehräume irgendwie vor Augen, aber zum Beispiel eine schrecklich nette Familie oder so, wo ja Peggy
auch
als Ehefrau ist und Mutter, die halt eigentlich nur von ihrem Mann die ganze Zeit irgendwie Geld ins Höschen gesteckt bekommt. Oder in
aber diese ganzen
also ist ja
Familiensendungen
so
zum Beispiel.
Die ganzen Familiensendungen, aber wo ja auch die Frau oft so die damals geschriebene und auch damals genormte Ehefrau trotzdem immer sexy, ne, so und so. Und wie bekommt das Taschengeld
aber auch
zugesteckt?
Dumm.
Auch dumm. Ja, genau. Ja. Das war ja oft
also
so.
Also eigentlich
früher.
Immer in genau der Position, gegen die sich die Frauen bei Sex in the City wehren. Jetzt mal Charlotte ausgenommen. Aber sie wehrt sich auch auf eine Weise. Sie hat auch
natürlich, sie ist ja trotzdem gebildet und selbstständig und verdient ihr eigenes Geld.
Und
also
hat Sex und redet drüber so.
Ja, genau.
Also ich glaube, wenn wir das nochmal so uns ins Gedächtnis rufen, ne, das, da sieht man, dann finde ich, kann man auch nochmal diese Wertschätzung dafür, was die Serie auch für Frauen gemacht hat an Positivem. Und das hat sie was gemacht. Das hat mir irgendwie geholfen, nochmal zu überlegen, so, ja, was lief denn da sonst für ein Scheiß? Das hat alles, das kommt nicht ansatzweise an das ran, was da Ende der 90er, Anfang der 2000er geleistet wurde für Frauen.
Das stimmt.
Fand ich ganz cool. Ansonsten, also in der Folge gab es einige Sachen, aber um das mal auch ein bisschen kürzer zu halten, dachte ich, ist es ganz witzig, weil das ist ja schon mehrmals vorgekommen, aber Kristen arbeitet gerade wirklich ihre Beziehung zu Big auf, weil sie auch jetzt diese Gästin wieder fragt, also diese Sache mit Big, ne? Ich habe den früher nie in Frage gestellt und heute gucke ich mir diese Folgen an und denke mir nur so, what a mess. Und sie redet echt viel darüber. Das scheint sie richtig zu beschäftigen, dass sie das früher 0,0 so gesehen hat und heute nur noch sieht, was für eine Red Flag er ist. Da dachte ich, echt spannend, dass sie das gerade auch so durchlauft, weil ich glaube, wir haben das alle durchlaufen, oder?
Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt bei dieser Folge auch wieder sehr gemerkt,
was ich
früher gedacht habe, wie ich das früher empfand und wie ich das heute empfinde.
Ja.
Oder was das auch, ich habe es auch Alessa schon gesagt, aber ich sage es einfach später, vielleicht passiert es auch nochmal, ich weiß nicht, wenn wir drüber sprechen, aber wie es mir damit ging, das zu gucken, und das war früher eine ganz andere Reaktion als heute. Also wirklich, ist es
Das hier ist eine Folge, die habe ich heute das erste Mal gesehen. Deswegen kann ich halt nur das sagen, was ich heute jetzt empfunden habe. Ich kann mir aber genau vorstellen, was ich früher gedacht hätte. Aber konkret kann ich halt jetzt heute nur sagen, was ich heute empfinde, weil, wie gesagt, ich das heute das erste Mal geguckt habe. Und Judith, möchtest du uns schon mal einen kurzen Überblick geben, damit wir in die Folge starten können? Weil ich glaube, wir haben viel zu erzählen.
Ja.
Gerne, Alessa. Also, in dieser Folge datet Charlotte Trey McDougall und weiß, er ist der eine. Sam denkt, sie ist in der Menopause. Steve will mit Miranda ein Baby machen. Carrie trifft Big auf einem Boot. Mhm. Steve überredet Miranda zu einem Hund. Und Big steht vor Carries Tür, weil er nicht aufhören kann, an sie zu denken.
Naja. Ich sag ja mal so, für mich ist es ja irgendwie wieder cool auf einer Seite, weil ich denke, haha, Big ist wieder da.
It's the drama.
So, aber
wir sehen das ja auch gerne zwischen denen.
Ja, natürlich. Und ich sag's einfach, ich sehe den gern. Was soll ich denn sagen? Ich sehe den einfach gern. Und deswegen freue ich mich.
Ja, er ist auch hübsch.
Ich freue mich einfach, dass er wieder da ist. So. Also nicht direkt, aber generell so.
Und ich sitze mit so einer Fresse, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Also ich bin auch, aber eigentlich ist das die allerletzte Szene, ne?
Ja,
aber
egal.
Nur um da kurz drauf zu antworten, ich bin auch richtig sauer darüber, dass der jetzt da hinkommt und diese Sache abzieht.
Ich auch.
Aber wir fangen von vorne an.
Wir halten das schön für den Schluss.
Wir machen hier chronologisch.
Fangen wir jetzt nicht mit an.
Wir gehen rein. Ich fand den Anfang ein bisschen kurios, weil ich erst nicht so richtig wusste, worauf der hinaus will, weil das fing so an, in Manhattan kriegt man jederzeit alles, was man will. Und dann hat es ein bisschen gedauert in meinem Kopf, um zu rattern und zu merken, ah ja, stimmt, das hat auch generell was mit der Folge zu tun, aber ich fand es ein bisschen random, weil einfach das so Sachen waren wie Samantha kriegt 3 Uhr nachts noch Essen geliefert. Ich weiß gar nicht mehr, was es bei Miranda war.
Die kriegt ein Taxi zu jeder Zeit.
Doch, genau. Und Carrie kriegt aber nicht ihre Klamotten aus der Reinigung. That's it. Und auf einmal sind wir bei Charlotte.
War ich die Einzige, die gedacht hat, dann soll sie ihren Tagesablauf besser strukturieren? Ich kam mir voll streng vor.
Nee.
Ach. Also ich habe das Gefühl, es gibt dann Inside-Joke, den wir nicht kennen, darüber, dass irgendwie anscheinend diese Wäschereien scheiß Öffnungszeiten haben. Also das ist das Einzige, was ich darüber gedacht habe.
Ich habe noch nie was in die Reinigung gebracht. So, okay. Charlotte.
Ich glaube auch nicht.
Charlotte datet Trey. Das ist das Nächste, was passiert. Also wir sehen die zusammen, wie sie happy sind, aber keinen Sex haben. So.
Ja, und wir erfahren jetzt auch das erste Mal mehr über ihn. Er ist Arzt aus einer reichen Familie. Also wir hören jetzt schon mal so ein bisschen seine Herkunft und das passt natürlich genau zu Charlotte.
Es ist ja wie die Faust aufs Auge.
Das Charlotte immer
wollte. Das ist eigentlich ein dummer Spruch, was ich sage, wie die Faust aufs Auge. Wie Topf auf Deckel, finde ich besser. Wie Dinge, die gut zusammenpassen. Das ist einfach Charlotte
so
und Trey.
So wie wir drei.
Oh.
Wir sind uns auch vors Taxi gefallen.
Quasi, von der Auster sind wir uns gefallen.
Wir sind ins Taxi gefallen danach, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das auch, stimmt. Aber ich bin wirklich, ich mag auch Trey einfach. Also ich meine, der hat auch seine Scheißmomente, aber er ist wirklich...
Es kommt früh genug, aber an sich mag ich das, weil es ist genau das, was Charlotte sich wünscht. Und manchmal ist es ja so, dass wenn man das kriegt, was man sich wünscht, will man das gar nicht mehr, weil es sich nicht richtig anfühlt. Aber die beiden sind ja wirklich wie gemorpht füreinander. Aber auch beide. Es ist nicht nur Charlotte, die so entflammt ist, sondern auch Trey, der, also die sind einfach, als hätten die ihr Leben lang aufeinander gewartet und das ist so.
Und das mag ich
schön.
Halt, die sind so süß zusammen. Ja. Und so glücklich zusammen.
Das ist richtig,
zusammen.
Das ist das romantische Märchen.
Eklig,
ne?
Und ja. Klebrig
auch. Wir sind sofort überredet. Wir sind sofort, oh, es ist so schön.
Ja, ne, irgendwann kippt es bei mir auch, wenn das so ein bisschen eklig,
ja, das
klebrig
stimmt.
wird, so sehr süß.
Dann, ja, das stimmt.
Aber gerade zu diesem Moment bin ich noch dabei. Und ja. Wir sind ja dann mit Carrie und Charlotte im Nagelstudio und sie reden quasi darüber. Und Charlotte hat ja auch kein anderes Thema, außer dass sie jetzt mit Trey zusammen ist und alles ist so supi und toll und dass sie ihn aber nur auf die zweite Base gelassen hat und die noch keinen Sex hatten. Denn er ist der
zweite
Mann.
Zweite Base ist ja...
Ja, sie möchte das nicht kaputt machen.
Er wird ihr Mann, ja, genau.
Sie möchte das irgendwie, also, sie hat Angst, das kaputt zu machen, sagt sie ja.
Und das verstehe ich
ja,
nicht.
Ja, und sie sagt da auch schon, er ist vielleicht der eine. Mhm. Und da sagt Carrie auch so, come on, ihr kennt euch 2 Wochen. Finde ich irgendwie süß. Und ich fand auch süß, wie Kristen da aussieht. Irgendwie, achtet mal drauf, das sieht aus, als wäre es ganz früh. Sie sieht ganz müde aus.
Oh,
so, als süß. Hätten die ganz, ganz früh aufgezeichnet. Ja, und da erzählt sie ja aber Carrie auch dieses Ding. Sie hat da gelesen, wenn man 2 Jahre keinen Sex hat, dann wird man quasi wieder Jungfrau und so kann man einfach seine gesamte sexuelle Vergangenheit löschen.
Oh, Charlotte, ey, das kann doch nur von Charlotte kommen.
Charlotte. Also, zwei Dinge. Erstens, dieser Ausspruch mit Sex was kaputt machen, habe ich noch nie verstanden. Also, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Also, ich verstehe nicht. Ich meine, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, schon von diesem Punkt, okay, dass das die Dynamik ändern kann. Aber ohne Witz, ich sehe das nicht. Ich sehe den Punkt nicht. Ich sehe nicht, was das soll. Weil es,
also ich glaube. Achso, sorry.
Ja, weil es für mich.
Ich glaube.
Nö, Judith, rede einfach. Rede.
Nein, jetzt sag es. Ich dachte, du bist fertig. Ich sag jetzt nichts.
Nein, weil ich einfach denke, das gehört ja auch zusammen. Aber ich glaube, da bin ich aber auch der Mensch. Also ich bin dann, wenn ich jemanden habe, den ich mag, dann bin ich einfach auch gern körperlich. Also das muss ja nicht gleich immer Sex sein, aber endet dann irgendwann schon darin. Und mir das sofort zu enthalten, weil ich denke, das ist was kaputt. Ich denke, also warum sollte das was kaputt machen? Wenn ich so in jemanden verliebt bin, dann will ich den doch mit Haut und Haar, da möchte ich am liebsten in den reinkriechen. So, und
ja,
nicht,
ja. Charlotte hat ein Buch, in
ich
dem
weiß.
Regeln drinstehen. So, also Charlotte ist ja so gefangen in ihrer Ideologie, so von, so werde ich die perfekte Ehefrau, so finde ich den perfekten Ehemann. Also das ist,
ja.
Sie ist da, glaube ich, in einer ganz anderen Sphäre.
Also ich habe irgendwie einen anderen Eindruck davon. Und zwar, ich habe also keine Beweise dafür, das ist einfach nur das, was ich mir so denke. Ich glaube, das ist halt wirklich was anderes und was Besonderes für Charlotte. Und sie will wirklich, nicht weil es eine Regel ist, sondern weil sie merkt, das hier ist was anders als diese ganzen anderen Dates. Und die sind ja ganz oft mit dem Sex irgendwie zu Ende gewesen. Also meistens sind ja der Grund, dass sie aufgehört hat, jemanden zu daten, war immer irgendwas, was im Bett war. Und ich habe das Gefühl, dass sie so einfach nicht will, dass es quasi genauso abläuft wie all diese anderen Sachen auch und die gingen immer zu Ende, sondern dass sie das irgendwie, das ist anders, das ist besonders und deswegen gehe ich das anders an. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie auch einfach diese Phase, die sie jetzt haben, dass sie das so auskosten will und das irgendwie halt eine Sache anders machen will, als sie sonst immer macht. Und es war halt in dem Fall, hat sie sich dafür entschieden, dass es eben, das ist mit dem Sex zu warten.
Ich habe,
das ist aber nur meine, ja, das ist nur, wie ich das lese. Also sie sagt es ja gar nicht.
Nee, aber im gleichen Atemzug sagt sie das ja aber mit diesem, wenn man ein Jahr keinen Sex hat, dann ist man quasi wieder Jungfrau,
ja,
und
stimmt,
alles ist vergessen. Und das hat für mich so ein, auch wieder so ein Geschmäckle, weil das so ein Gefühl gibt, als wäre das alles andere schmutzig und als müsste man sich erst davon reinigen,
ja,
um dann mit dem man wirklich die reine, wahre Liebe haben kann, dann für den bereit zu sein. Und ich finde alles daran finde ich ganz, ganz falsch. So, und das,
aber das ist ja, wie gesagt, also es wiederholt sich ja so ein bisschen in Charlottes,
ja,
Herangehensweise an Dates und an potenzielle zukünftige Ehemänner, die sie ja sucht. Also ich meine, sie hat einem Mann ja nicht nur den Analsex oder sie hat Nein zu Analsex gesagt, weil sie das nicht wollte, sondern weil sie Sorge hatte, dass sie dann nicht mehr Wifey-Material ist. Also das ja, ist stimmt. ganz schlimm und es tut mir super leid ja. für Charlotte, dass sie sich da nicht frei machen kann von diesen von der Gesellschaft aufgedrückten Erwartungen oder von einem Teil der Gesellschaft aufgedrückten Erwartungen, sondern dass sie einfach bei sich bleibt und mal Dinge ausprobiert oder macht, zu denen sie Lust hat.
Ich stimme dir da auch zu, Karin. Ich hab das Gefühl, dass für Charlotte das so ist, so alles vor dem einen ist quasi eh egal und ab dann zählt es erst. Und deswegen kommt sie auch überhaupt auf diese Idee, man kann seine gesamte sexuelle Vergangenheit auslöschen, ja. weil das eh alles nur die Suche ist nach dem einen und nur das, was da dann passiert, zählt dann. Also so habe ich das Gefühl, sieht sie die Welt so ungefähr. So verhält sie sich ja jetzt auch.
Ja, kann ich nicht. Also gibt mir ein ganz komisches Geschmäckle. Aber ich fand es irgendwie ganz witzig, komisch. Als Carrie dann erzählt, weil sie hat ja dann auch gefragt, und wann war dein erstes Mal? Und dann hat Carrie ja gesagt, im 11. Schuljahr auf dem Ping-Pong-Tisch von irgend so einem Typen 3 Stöße und das war vorbei. Fand ich gute Zusammenfassung.
Realistisch.
Ja. Ich habe mal nachgeguckt, wie alt man ist in der 11. Klasse in den USA. Da ist man 16 oder 17, nur weil ich das wissen wollte. Weil 11 ist ja was anderes hier, die 11. Klasse. Und irgendwie dachte ich so, ja, also wahrscheinlich für die allermeisten das erste Mal ist einfach jetzt. Also das ist ja das Problem, wenn man auch so viel Wert auf dieses erste Mal gelegt wird. Weil meistens ist es halt einfach nichts Tolles. So.
Ja, und das stimmt.
Es ist einfach nur das allererste Mal und ja. Irgendwie finde ich das gut, dass es da so entzaubert wird durch Carries Geschichte.
Oh Gott, ich bin sowieso dafür.
Weil für mein erstes Mal war auch Müll. So.
Ja, natürlich. Das erste Mal ist auch jetzt nicht so wow.
Ja.
Es war so egal. Aber es war mir auch schon immer
egal.
Bei uns
in der 11 ist man doch auch 16, 17,
oder? Ich weiß es
oder?
Nicht, keine Ahnung.
Nee, ich war schon aufgeregt. Also so, ich finde, so, dadurch, dass das aber auch so aufgeladen wird das erste Mal.
Ja.
Wart ihr nicht? Ich war nervös.
Nee.
Ich weiß nicht, ob ich nervös dachte, ich
war.
Könnte was
aber ich war schon
machen.
Sehr alt.
Doch, bisschen schon.
Ich war schon sehr alt und gelassen. Nein, aber genau, weil ich das nicht. Also ich glaube, hätte ich es in dem Alter gehabt, dann wäre ich auf jeden Fall nervös gewesen. Aber ich sag's wirklich, wie es ist, ich war schon sehr alt. Deswegen war kam die Altersmilde damit dazu. Und dann, wirklich, ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied. So, ob man das mit 16 hat oder
auch.
Mit 21, dann, das macht was mit einem. Und dann, es war mir schon immer egal. So, weil ich daran nie geglaubt habe, so von wegen, das ist dann auch die eine Liebe und das verändert jetzt mein Leben und es ist nur
nee,
ein Anfang.
Mir ging es nicht um die Tatsache, das ist die eine Liebe oder so, sondern ich meine, Sexualität ist ja auch was sehr Intimes, wo du dich ja auch irgendwie angreifbar machst. Und da war ich nervös vor, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn das wehtut? Was ist, wenn ich irgendwie doch nicht will? So, also heute weiß ich halt, ich box den beiseite und gehe so, aber das weißt du natürlich, also so, je jünger du bist, desto schwieriger ist das vielleicht für manche, damit umzugehen.
Eigentlich krass, dass man in dem Alter Sex hat, ne?
Ja.
Eigentlich schon, ne?
Ja, deswegen hatte ich
so
keinen.
Ja, sehr weise von dir, Karin.
Nein,
sehr
um
weise.
Gottes Willen, das ist wirklich, ich möchte wirklich kein Vorbild sein. Aber manchmal dachte ich, nee, aber das war genau richtig da, wo ich es hatte, zu dem Zeitpunkt. Vorher hätte ich es nicht gebacken gekriegt, wahrscheinlich, weil ich psychisch noch gar nicht bereit dafür war. So, und ich glaube, andere können das in anderen Altern schon handeln, aber ich brauchte erst Therapie und ein gewisses Gefühl für mich, um das mit jemandem teilen zu können. Und ich sag mal, ab da lief's wie geschmiert. Aber aber ich hätte mir das wirklich nie im Teenageralter oder so vorstellen können. Das
ja, ist auch eigentlich krass. Also ich kann es nur noch mal sagen, ist irgendwie krass. In dem Alter Sex haben. Aber naja.
Ich fand die Jungs da auch komisch. Ich sag's, wie es ist. Wirklich.
Ja, natürlich.
Ich fand die alle
keine
bescheuert.
Frage.
Ich fand die
ich fand gleichaltrige
alle
Jungs
bescheuert.
Besonders interessant.
Ich,
irgendwie.
Ja. Aber es war ja auch eine andere Zeit.
Jungs sind ja auch komisch, habe ich gesagt.
Da hast recht, Judith. Ja. Jungs sind doch komisch.
Erstens das. Aber ganz ehrlich, es war doch auch eine andere Zeit. Du hattest ja nur einen begrenzten Pool an Möglichkeiten. Das war deine Klasse und vielleicht noch der Jahrgang über dir und die Parallelklasse.
Und die Freunde deines Bruders.
Und die Freunde von irgendwelchen Brüdern, von Freundinnen oder sowas. So, aber das,
ach Gott, steh
that's
mir
it.
Bei.
Heute hast du ja ganze Dating-Pools hier mit Apps und keine Ahnung was. Vielleicht wäre das auch was anderes gewesen, aber also zu meiner Zeit.
Aber ich bin irgendwie sehr froh, dass ich das in der Jugend noch nicht hatte. Weil das hätte den, also so Dating-Apps hätte, glaube ich, den Druck noch mehr erhöht.
Oh Gott.
so, also noch viel, viel mehr erhöht und auch das Vergleichen dadurch natürlich von sich und anderen jungen Frauen und Körperideale und so weiter. Ich bin sehr froh, dass, ja. also ich bin echt froh, dass ich das nicht hatte.
Ja. Ja, ich auch.
Also ich
mal abgesehen davon, keinen. Stell dir mal vor, ich hätte die ganzen Spinner, die ich jetzt vor ein paar Jahren über die Dating-App kennengelernt habe, damals schon kennengelernt. Oh Gott, ich wäre so kaputt gewesen. Nee. Nein. Um Gottes Willen.
Tja.
Nein.
Carrie und Aiden sind im Bett. Wir haben jetzt einen kurzen Schnitt zu denen und die machen da einfach alles. Also Carrie sagt so aus dem Off, ihr Bett ist quasi deren New York. Sie essen da, sie haben da ihr Entertainment, sie gucken Fernsehen, sie schauen Filme, sie haben Sex. Und man sieht halt echt einfach so eine kurze Szene davon, von dieser Art von einfach, ja, Phase in der Beziehung, von Intimität und wo man ist richtig schön getroffen. So, man weiß sofort, wie sich das anfühlt. Wie die einfach da sie selber sind, nicht irgendwie was Besonderes anhaben. Die chillen da einfach und genießen irgendwie so ihre Gemeinschaft, nee, ihre Gesellschaft. Und dann sehen wir Sam, die in ihrer neuen Wohnung ja jetzt ist, im Meatpacking District. Ja. Und die hat einen neuen Nachbarn.
Oh,
und
Gott,
zwar Glenn Schneider. Mm. Oh. Der ist so ein ekliger Typ.
Boah.
So ein richtig fieser, also sein Charakter ist einfach fieser
der
Charakter.
Ist so eklig.
Der hat so einen Zopf,
ach, so
weißen Zopf.
Ja.
Und der quatscht sie an mit so einem richtig dummen Spruch, so, hey Nachbarin. Ja. Und er erzählt ihr, er sammelt Kunst und sie sammeln bestimmt Komplimente.
Und ich finde so geil, wie Samantha sagt so, ja, hören Sie auf. Nee, wirklich, hören Sie wirklich auf.
Ja,
so, weil sie kann es nicht ertragen.
Und dann sagt, wimmelt sie ihn so richtig ab, so, ja, tschüss, ja. Und sagt Carrie aus dem Off, das finde ich so lustig, dass Sam sich gefragt wurde, wann es okay wurde, dass solche Loser so tolle Frauen anbaggern wie sie.
Ey, er hat es versucht. So, also
versucht.
Gut für ihn.
Kompliment. Ja. Er hat Mut bewiesen.
Spricht
so.
Für Mut und Selbstbewusstsein, muss man vielleicht auch mal anerkennen. Mhm. Ich sag mal, ja, er ist eklig und er hat das jetzt nicht auf eine charmante Art und Weise gemacht. Aber ich sag mal, bis zu dem Punkt, mein Gott, ist er halt einfach nur ein ekliger Typ, wo man sagt, nee, geh weg. Und der hat es ja dann anscheinend auch gemacht. Ich glaube, was ein bisschen schlimmer noch sogar für Samantha war das, was sie in ihrem Briefkasten gefunden hat. Nämlich einen Katalog für Dinge für Frauen in der Menopause. Also ich weiß gar nicht, was das sein. Also ich weiß nicht, was die Menopause ist. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, was das für ein Katalog sein soll, weil ich gerade überlegt habe, was ist das?
Gibt's Mittelchen,
sowas?
Oder?
Ja, aber was
gibt es? Ich glaube auch so ein Infoheft.
Gibt es sowas
also, es
in Deutschland?
Gibt ja auch so
gibt es einen Versandhandel für Frauen in der Menopause?
Das weiß ich wohl nicht,
also,
aber ich kann mir vorstellen.
Bestimmt, ganz bestimmt. Wir sind halt noch nicht in der Zielgruppe. Aber das ist auch ehrlich gesagt was.
Ja, ne.
Was jetzt in der Folge, was ich noch nie so fühlen konnte wie jetzt, weil ich bin jetzt nicht in der Menopause, aber das ist was, wo ich immer, wenn ich irgendwie davon höre oder mich damit beschäftige, viel mehr inzwischen begreife, das ist was in meinem Leben gar nicht mehr so weit entfernt ist.
Kriegt ja immer einen kalten Schauer.
Vor 5 Jahren hätte ich irgendwie, habe ich nie darüber nachgedacht, ja, Menopause, wenn ich eine alte Frau bin in 60 Jahren, aber das ist jetzt nicht mehr so weit entfernt.
Du sagst das nicht so.
Und irgendwie.
Das macht mir Angst.
Oh, sorry.
Ohne Witz, immer wenn ich an sowas
heute.
Immer wenn ich an sowas denke, kriege ich sofort Angst und Schweiß und Gänsehaut. Ja.
Ich finde es trotzdem sehr gut, dass das Thema hier mit aufgegriffen wird, weil auch das ja irgendwie zeigt, also ich meine, ihr habt direkt drauf reagiert. Es ist ein Thema, was Frauen betrifft.
Ja,
voll.
So.
Und ich bin auch eigentlich, ehrlich gesagt, froh, wenn ich dann Informationen dazu kriege, weil
was
ich auf jeden Fall bis jetzt mitkriege, ist, dass es viel zu wenig Infos dazu gibt und dass auch wieder mal die Symptome überhaupt nicht gut bekannt sind und dass Frauen, die da durchgehen, auch zu den
Ärzten
total
verwirrt sind und sich ja auch alleingelassen fühlen.
Und keine gute Hilfe kriegen, weil mal wieder keine gute Hilfe da ist.
Und wahrscheinlich haben wir deswegen Angst.
Und deswegen finde ich das super, dass das als Thema hier aufgegriffen wird.
Ja, deswegen.
So, es hätte viel detaillierter noch drin sein müssen eigentlich fast.
Ja. Die bringt das ja mit zum Lunch und da gucken sie halt dann zu viert sofort ins Magazin und Charlotte liest dann erstmal so vor, welche Symptome man bekommt in den 10 Jahren vor der Menopause. Und dann haben die echt so eine richtig freie Unterhaltung auch über die Periode und das finde ich so schön. Ja, also ja, die ne, reden darüber, ja, ach, dann hat man endlich kein PMS mehr, endlich keine Periode und dann kommt so raus, so ja, irgendwie Miranda hat gerade ihre Periode und Carrie so, ja, ich auch und dann so, oh, wie schön, wir haben alle irgendwie, wir sind gerade synchron und so. Und das ist auch echt so ein Thema, das ich, glaube ich, da zum ersten Mal gehört habe und das in meinem Leben geblieben ist. Also dieses Bemerken, wenn man mit Freundinnen synchron ist und das so dann irgendwie einfach, also ich habe das inzwischen total akzeptiert, dass das so ist, dass du echt mit Frauen, mit denen du viel zu tun hast, mit denen du eng bist oder mit Personen, die eine Menstruation haben, dass es echt oft passiert, dass man einfach synchron wird.
Ja, und ich bin sowieso ein Fan davon, schon immer gewesen, das auch zum Thema zu machen. Also ich habe es noch nie verstanden, Periode zu verstecken, weil ich schon immer gedacht habe, ich möchte mich und ich werde mich dafür nicht schämen, dass mein Körper etwas macht, was er halt macht. Also
es ist halt natürlich.
Ist eine ganz natürliche Sache.
Ich habe jetzt gerade bei der Periode.
Yippie!
Aber warte mal, wir sind nicht synchron, heißt das doch, oder?
Nee, wir sind nicht synchron.
Ich bin mit dem Vollmond. Wir sind so.
Scheiße. Ja, ich bin mit dem Neumond.
Ja, siehst du? Ich habe Eisprung zum Neumond und zum Vollmond wird geblutet. Ja. Nein, aber weil ich noch nichts schlimmer fand, als damals, ich meine, unter Frauen redet man ja eh oder damals als junges Mädchen, Frau noch, keine Ahnung, hat man ja, also ich habe immer mit meinen Freundinnen drüber gesprochen, da war das nie ein Ding, aber es wurde immer versteckt vor den Jungs. Es war immer so ein, oh mein Gott, die dürfen nicht merken, dass wir Periode haben und den Tampon so unter der Hand, so wie so, als hättest du Drogen
so
dealt.
Ja, das Ware, ne?
Ja, und irgendwann hatte ich darauf keinen Bock mehr. Und dann ist es mir aber auch aufgefallen, wenn man drüber mit Männern gesprochen hat, und das passiert nun mal manchmal, dass man halt sagt, okay, ey, so, ich kann heute nicht, ehrlich, ich habe so Periodenkrämpfe, ich will einfach nicht, so irgendwas, keine Ahnung, habe keine Lust zum Sport zu gehen oder irgendwas, wo man verabredet war. Und mir dann gesagt wurde, boah, nee, über solche Themen möchte ich nicht reden, das ist eklig. Habe ich sofort.
Ich weiß, und ich frage mich,
immer
wo
so,
das
okay,
herkommt.
Und ciao. So, wir reden nicht mehr.
Ich frage mich das wirklich. Ein Ex-Partner von mir, und der war über 40, als wir zusammen waren, der hatte sogar Ekel, wenn ich da war und er wusste, ich habe meine Periode. Der hatte sogar ein Problem mit Slip-Einlagen, wo ich mir so denke, es hat was mit Hygiene zu tun, ne? So, also,
kannst du mir auch das Sofa voll bluten, also sorry.
Also ja, aber ich verstehe halt gar nicht, dass er da so viel Ekel vor Produkten hat. Also er hatte vor der Menstruation Ekel, aber halt auch vor den Produkten, die damit zu tun haben.
Er muss sie ja nicht benutzen.
Das ist einfach.
Ja, also ich verstand es aber nicht. Es kam nicht in meinen Kopf, wo ich mir so dachte, ich verstehe es einfach nicht, wie man so damit umgehen kann, was eigentlich total menschlich ist.
Ich meine,
ich glaube, das hat was mit Kontrolle zu tun. Der weibliche Körper, der macht halt Sachen. Und das ist was die Männer einfach nicht kontrollieren können.
Ja.
Es natürlich gibt eine riesige Kulturgeschichte der Menstruation, aber.
Ja, ich denke halt auch immer, also ich meine, die müssen es jetzt auch nicht feiern, aber eine gewisse Egalhaltung würde mir ja schon reichen.
Ganz genau.
So, und dann besser wäre natürlich, wenn man darauf eingeht.
Ja, also, aber eigentlich ist dieses, also man kann das ja super schnell debunken, von wegen, dass das irgendwie eklig ist, weil es gibt unzählige Filme und Serien, wo es Gewalt gibt, wo es so viel Blut gibt, da kommst du gar nicht hinterher. Und das gucken diese ganzen Männer, ohne mit der Wimper zu zucken. Also am Blut liegt's nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es.
Ja.
So, es liegt an der
Frau. Ich glaube, es liegt an dem Ort, wo es rauskommt.
Ja.
So.
Jetzt mein Spielplatz.
Und das wiederum.
Der ist kaputt jetzt.
Der
wiederum
ist mit der Frau.
Dabei ist das einzige Blut, das nicht durch eine Verletzung entsteht, so, sondern, ja.
Ja, man möchte mal sagen, dass Sex eigentlich, also wenn man das möchte während der Periode, eigentlich auch sehr praktisch ist, weil es theoretisch die Periode sogar verkürzen kann, weil, ich sag mal, die Periode ist zu Ende, wenn sich die Gebärmutter Schleimhaut abgebaut hat. Und durch Stimulation, zum Beispiel durch Orgasmen, kann man das beschleunigen, dass das besser abgetragen wird. Und ich mache zum Beispiel immer sehr viel Sport in der Zeit, weil ich auch weiß, dass das zu Kontraktionen führt und da sich dann einfach diese Gebärmutterschleimhaut schneller abbauen kann. Und jetzt habe ich es wirklich geschafft, meine Periode auf 2 Tage fast zu verkürzen. Und dann kommt nur noch ein bisschen schlibbeli, aber nicht mehr so. Und das finde ich ganz gut.
Bei mir ist ja die Tasse Mittel, das Wundermittel. Die Tasse, die verkürzt das auch nochmal, weil die ja sogar ein bisschen Unterdruck hat und die zieht halt auch dran. dann geht es schneller. Also ich bin nach 3 Tagen durch.
Die Tasse hat auch mein Leben verändert. Weil ich gehöre leider zu den Menschen, die wirklich Hartperiode haben. Also ich frage mich manchmal, wo kommt das her? Wo geht das hin? Was ist das? Wo war das? Was passiert da? Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass das ja nicht einfach flüssiges Blut ist, also was einfach so rausläuft, sondern dass das ja wirklich ein Gewebe ist. Also das ist ja, also teilweise ist es einfach Blut, aber oft ist es ja wirklich so wie so Brocken, so kleine Stücke.
Es ist ja die Schleimhaut.
Ja, genau, es ist ja, eine Haut.
Eine Schleimhaut, so. Wie im Mund. Ja, im Mund hat man ja auch eine Schleimhaut.
Und das ist mir aber da erstmal klar geworden, weil mit, weiß ich nicht, Binden oder mit Tampons oder so, da siehst du das nicht, da kriegst du das nicht. Mhm. Und so mit der Tasse habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, was überhaupt Phase ist, wie das so aussieht und so. Ich bin seitdem richtig begeistert davon und so finde es auch immer ganz spannend,
mir
das
anzugucken. Ich gucke mir das auch gerne an.
Ja. Mal abgesehen davon, dass eine Tasse auch einfach ein viel angenehmeres Tragegefühl hat als so ein Tampon, den du in dich reinsteckst und der dann ja irgendwann sich auch ausweitet. Und dann irgendwie
Muttermund
drückt oder
ja. Und austrocknet.
Zum Beispiel das Austrocknen. Ich bin ja generell ich habe ja keine Periodenprobleme, bis manchmal was Bauchschmerzen, aber ansonsten, also ich habe nie lange Blutungszeit und so und bin auch, also ich habe das nicht so stark wie du, Karin. Also ich merke das teilweise erst, wenn ich merke, ups, ist ein Fleck irgendwo oder so, dann merke ich halt, dass da was angefangen hat. Aber die Tasse würde ich fast tatsächlich jedem empfehlen, weil die einfach.
Ja, Tasse auf die Eins.
Wirklich.
Ich würde es.
Ich würde normale Tasse auf die Eins, wirklich.
Und danach kommt der Periodenschlüpper. Also wirklich, also bis man sich so richtig prepared hat, bis man raus hat, wie man mit sich umgeht, ey, wie viel Blut in meine Laken gelaufen ist, weiß ich nicht. Mittlerweile sind meine Matratzen sauber, aber wie damals meine Matratzen teilweise aussahen, wenn du dann aufwachst in so einer Blutlache, ey, wie beschissen
krass,
kann
dass
es
du
sein?
Das so krass hast.
Ja, ich habe Adenomiose, was soll ich sagen? Ich habe einfach eine fette Gebärmutterhalswand. Das ist so. Da kannst du nichts machen. That's my life.
Das
also kann man schon machen, aber ja, egal. Führt zu weit.
Aber die Tasse, die ist ja sogar, die hilft ja sogar mit den Schmerzen. Also Schmerzen sind ja, ist ja eben manchmal von Monat zu Monat unterschiedlich. Aber dadurch, dass die so auch ein bisschen dran saugt, habe ich auf jeden Fall weniger Schmerzen.
Ja, und nicht austrocknet.
Also holt euch eine Tasse, Leute. Und jetzt, also wo wir gerade drüber reden bei der Tasse, achtet darauf, dass die Tasse zu euch passt. Weil man kann, wenn man einfach irgendeine kauft und ganz viele, die so im normalen Handel sind, sind super weiche Tassen. Und für Frauen, die noch nicht geboren haben und die auch relativ sportlich sind, passiert das schnell, dass sie halt, weil die so weich sind, dass man die einfach durch den Beckenboden selber quasi quetscht und die deswegen überläuft. Also man muss quasi eine Tasse haben, passend zu der Anatomie. Also wie stark man ist, ob man geboren hat, ob man nicht geboren hat, wie hoch der Muttermund rutscht, weil das wusste ich vorher auch nicht. Der Muttermund kommt runter während der Periode. Einige Zentimeter sogar.
Krass.
Und da achtet drauf, da gibt's auch so Gruppen und Foren, da könnt ihr euch informieren und da sind auch immer super, super tolle Leute, die sagen dir, was für Infos die brauchen von dir und dann können sie dir das richtige Tassenmodell empfehlen.
Voll
so, und da habe ich dann auch mein Tassenmodell.
Das mache ich gleich mal und gucke, ob ich die richtige habe.
Weil ich brauche halt auch eher eine härtere, ne, weil wenn das ist halt eigentlich immer so, wenn du einfach noch nicht geboren hast, dann passiert das schnell, dass du die aus Versehen zerdrückst. Und das ist halt super schade, wenn man einfach in den DM geht und eine von den Tassen kauft, die da sind und hat dann mit denen vielleicht eine doofe Erfahrung, weil die überlaufen und dann sagt, ja, das mache ich nie wieder, ich fühle mich nicht sicher. Aber mit der sicheren, mit der richtigen Tasse bist du immer sicher. Dann kann das nämlich nicht passieren, außer die ist halt voll und dann ist sie, du hättest sie leeren müssen. Ja. Ne? Aber das hat man ja unter Kontrolle. Man hat ja unter normalerweise...
Judith, das hat man so lange unter Kontrolle, wie man zu Hause ist und regelmäßig auf Toilette gehen kann. Aber hab du mal so eine fette...
Mit einem Tampon ja aber auch.
Ja, nein, aber
das ist ja dann nicht anders als
ich weiß, ich will nur keinen Druck auf Leute machen, die zum Beispiel so wie ich, wie Adenomiose oder irgendwas haben, die einfach sehr viel bluten während dieser Zeit.
Ja,
und wenn du unterwegs bist, es ist nicht zu schaffen, es ist nicht zu machen. Deswegen, ich bin auch damals mit Tampon und Binde rumgerannt, weil es geht nicht. So, wenn ich die ersten 2 Tage habe, ich müsste jede Stunde auf Toilette und meine Tasse wechseln, damit das nicht passiert.
Ja.
Und das ist im normalen Leben, in Anführungsstrichen, eigentlich nicht möglich. Deswegen... No pressure.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Nee, was ich nur meine ist, das ist ja beim Tampon dasselbe.
Ja.
Da musst du das dann ja auch. Also da geht es einfach nur darum, wann ist die Tasse voll und wann muss ich sie wechseln. Aber es kann normalerweise, wenn du die richtige Tasse hast, nicht passieren, dass einfach so du dir die zerdrückst und sie deswegen ausläuft.
Apropos Drücken und Muskeln, das ist nämlich ja auch ein Thema, was hier angesprochen wird. Denn Charlotte entdeckt Vaginalgewichte und einen Kegelmuskeltrainer und ist so, Vaginalgewichte. Und auch da dachte ich wieder, wie schade, sich da auch nicht mit seiner Anatomie zu beschäftigen. Ja, Ende vom Lied dieser Szene ist halt, alle stellen fest, dass sie ihre Periode haben, außer Samantha. Die ist so,
Meine kommt bald, sagt sie, in ein paar Tagen.
Ja.
Und als nächstes rennt Carrie zur Reinigung. Die will dann ein Kleid für ein Event holen, für eine Party. Ein ganz tolles Abendkleid, also Partydress. Und die haben aber schon wieder zu. Das ist das Einzige, was wir sehen. Und dann sind wir schon bei Miranda und Steve. Die gehen nämlich essen. Und da schreien halt Babys rum. Und Miranda fragt so, seit wann es akzeptabel ist, Babys mitzubringen. Wo ich so dachte, ja, ist jetzt auch ein bisschen harsch. Natürlich ist es schon akzeptabel, dass Babys dabei sind. Obwohl ich natürlich, also ich bin auch genervt, wenn ich irgendwo esse und dann schreien Kinder rum.
Ich verstehe ihren Punkt. Aber sie ist natürlich trotzdem sehr harsch. Übrigens in Düsseldorf, glaube ich, hat jetzt ein Restaurant tatsächlich Kindern den Zutritt verwehrt. Und Familie mit Kindern. Und hat gesagt, wir möchten nur Gäste haben ohne Kinder.
Ich finde das in Ordnung.
Und es ist ein Konzept, was ich durchaus nachvollziehen kann. Punkt.
Ja, aber mal ganz ehrlich, es gibt ja auch Adults-Only-Hotels.
Hotels, ja.
So, warum soll es nicht Adults-Only-Restaurants geben? Jetzt reden hier natürlich drei Frauen ohne Kinder so. Aber es ist ja okay, wenn es ein Restaurant gibt.
Ich mag Kinder sogar sehr. Aber ganz genau, ich habe dann gleichzeitig aber auch nichts gegen dieses Konzept, weil es ist einfach das Hausrecht des Restaurants. So, und dann gehe ich halt, wenn ich ein Kind haben sollte, woanders hin. So, aber man muss diese Regeln dann halt irgendwie akzeptieren. Und wie gesagt, ich mag Kinder sehr, ich habe auch nichts gegen Kinder im Restaurant, aber ich kann Miranda verstehen, die da eigentlich nur in Ruhe ihr Abendessen genießen will. Und das Baby lässt sich ja wirklich nicht beruhigen. Und mal abgesehen davon, und ich kenne das aus Erzählungen meiner Eltern, ist es für die Eltern auch nicht geil. Weil die wissen, dass sie sich die ganze Zeit um ihr schreiendes Kind kümmern müssen, weil es die anderen stört. Also es ist eigentlich Stress auf allen Seiten.
Ja, aber das eigentlich Schlimme ist ja, dass Steve sagt, wir sollten eins machen.
Oh. Ey, wo kam das her?
Und Miranda so, was? Ja. Ein
Steve
Baby, der
ist
so,
naiv.
Das Timing wäre perfekt, sagt er. Und Miranda sagt so, ey, auf keinen Fall. Wir leben erst seit 2 Monaten zusammen. Und er sagt so, I want a baby, it will be fun. Wo ich mir denke so, also
Spaß,
erstmal müsstest du sagen, ich will Vater sein und nicht, ich will ein Baby haben. Und er
es
sagt
macht
dann so,
Spaß, vor allen Dingen.
It'll be fun. Und dann sagt er, ich würde dann Sesamstraße mit dem Baby gucken und abends würde ich dann in die Bar arbeiten. Und ich denke mir nur so, wie Delulu ist der einfach. Und Miranda sieht es halt komplett realistisch. Ja. So, sie sagt so, ihre Karriere erlaubt es ihr nicht. Sie will auch einfach, sie arbeitet auf dieses Ziel hin, Partnerin zu werden. Und das geht nicht. Und ne, sie ist nicht Anti-Baby, aber das ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt. Und auch wie er darüber redet, daran sieht man, dass er überhaupt keine Vorstellung davon hat, was das heißt.
Er ist einfach übertrieben naiv. Ja. Also allein, dass er sagt, er möchte ein Kind haben, das macht bestimmt Spaß. Er möchte mit dem Kind Sesamstraße gucken. Ein Kind bedeutet Arbeit und Erziehung. So, und nicht nur Sesamstraße gucken.
Dein ganzes Leben ändert sich.
Ich bringe auch hier gern wieder den Satz, den ich bestimmt schon hier gesagt habe. Wenn ich könnte, würde ich gern Vater sein.
Vater werden.
So, das würde ich ja wohl machen. Ich glaube, über diesen Punkt würde ich gar nicht so lange nachdenken, wie ich darüber nachdenken würde, Mutter zu sein. Aber das ist natürlich auch sehr zynisch und sehr, auch aus der Position herausgesprochen. Aber ich wäre wie Miranda. So. Und wenn ich über Kinder nachdenke, ich würde genau wie Miranda denken. Und das ist für mich keine emotionale Entscheidung in dem Sinne, sondern wirklich auch eine rationale. Habe ich hier an meiner Seite einen Partner, der dem überhaupt gewachsen ist? Oder habe ich hier so einen Laberkopf wie Steve, der einfach denkt, oh, das wäre lustig. Wie
ist süß,
wenn du,
die Babys sind süß.
Ja, die sind
sagt
süß, da kannst du Spaß mit haben. Und du denkst, nein, das macht keinen Spaß. Das zerstört Beziehungen, das zerstört manchmal auch Ehen, weil du diesem Druck und diesen Erwartungen und das, was du da leisten musst, nicht gewachsen bist. Und das entscheidest du nicht aus einer Laune heraus, sondern wirklich, im besten Fall fundiert, dass du wirklich denkst, ist das jetzt hier gerade möglich? Schaffen wir das? Und schaffen wir das vor allen Dingen auch beide? Es sei denn natürlich einer, ich meine, Steve könnte ja auch sagen, ganz ehrlich, Bert Hausmann, warum hat er das nicht gesagt? Wo ich denke, wenn er so viel Spaß hat, ein Baby zu haben, kann er ja auch einfach zu Hause bleiben mit dem Baby und Miranda wird Partner. Kann man ja machen. Ist ja gar kein Problem.
Ja, aber ganz im Ernst, Steve ist doch, wann hat Steve das letzte Mal überhaupt mit einem Kind, mit einem Baby interagiert? Der hat doch, das ist doch das, sowas wie er sagen Leute, die noch nie mal Zeit mit einem Kind verbracht haben.
Oder mit einem Baby.
Eine längere Zeit. Nicht genau, nur, man nimmt ein Baby auf den Arm und kuschelt ein bisschen, sondern wirklich, wie du sagst, interagiert.
Eben.
Beschäftigt
wenn,
über einen längeren Zeitraum.
Weil sie das Kind kennenlernen von Freunden, aber dann sei mal 2 Stunden, sei mal 8 Stunden, sei mal 24 Stunden und auf einmal kriegst du überhaupt ein Gefühl dafür, was die Care-Arbeit für ein Kind bedeutet. So.
Ja.
Und dann sitzt er da bei der Suppe und sagt, it'll be fun.
Oh, so, ich hab's so gehasst. Ich hab's so gehasst. Und auch da möchte ich gerne noch auch da einschieben. Für Männer bedeutet ein Kind zu haben oft ein Kind zu haben, aber nicht ein Baby. Weil die das dann langweilig finden. Wie oft höre ich das? Oh, das kann doch gar nichts. Ich kann gar nichts mit dem anfangen. Ich kann doch gar nicht richtig mit dem bonden.
Erst wenn der reden kann, dann mache ich was
mit dem.
Und
wenn der Fußball spielen kann oder sie oder wer auch immer und wenn ich mit dem irgendwas machen kann, dann bin ich da. Und ich denke, ja und vorher? Was ist vorher? Lassen wir es einfach liegen und hoffen, dass es groß wird? Also ich habe nur, krieg nur Hass bei sowas.
Ich habe zu Studienzeiten ja gekellnert in Gladbach und da werde ich nie vergessen, dass ein Kollege von mir halt Vater geworden ist, als ich dann noch gearbeitet habe und er war halt auch überglücklich und meinte, er freut sich so und dann kam aber so der Satz, da sagt so zu mir, ich freue mich schon, wenn ich dann mit dem zusammen abends um die Häuser ziehen kann und ich so, der ist gerade 2 Wochen alt, lass ihn vielleicht erstmal in die Schule gehen, so, ne, und bis dahin ist wirklich noch viel Arbeit da für dich auch, ne, so, und dann kannst du mal irgendwann nach 16, 17, 18 Jahren überlegen, ob du mit dem um die Häuser ziehen kannst. Also wenn er das überhaupt will und wenn er dich dann überhaupt noch mag, weil es gibt auch eine Phase, da wollen Kinder nichts mit ihren Eltern machen. So, ne? Also das war so eine Delulu-Einstellung irgendwie so.
Es ist wirklich Delulu. Und ich meine, es ist auch, man kann es auch nicht ganz vorwerfen, weil es wird einfach verzerrt. Die Wahrheit von dem Elternsein wird verzerrt. Heute habe ich noch eine Story davon gelesen, wo sich darüber ausgetauscht wurde. Und zwar sogar von Eltern, die wirklich ein Wunschkind haben. Die wollten es so. Die waren nicht irgendeinem unhinterfragten Traum hinterher. Und auch die sagen so, boah, man kann es sich nicht vorstellen, wie dein Leben auf einmal ein 100%ig anderes ist und dein altes Leben ist vorbei. Und die lieben ihr Kind und die wollten das Kind und die, ne, sind jetzt nicht in so einer, und selbst das ist ja okay, ne, Leute, die das bereuen, die sagen so, boah, wenn ich jetzt mit den neuen Informationen neu entscheiden könnte, ich würde mich anders entscheiden, ist auch okay.
Klar ist das okay.
Aber es gibt, und das finde ich so geil, es gibt so viel Content dazu inzwischen von Leuten, die über genau das alles so offen reden. Und ich denke mir so, jetzt sind diese ganzen Infos da. Leute, zieht euch das rein, bevor ihr diese Entscheidungen trefft. Und vor allem die Väter, guckt euch das an. Was für eine Art Vater wollt ihr sein? Und wenn ihr nicht ein Vater sein wollt, der all in ist und der 100% der Entscheidung und Verantwortung mitträgt, dann seid es besser nicht.
Word.
So.
Ja, und
ist
wirklich,
so. Wirklich
Steve
so.
Ist einfach nur genervt und ich am liebsten
nee,
hätte
Steve
ich gesagt,
ist nicht genervt,
doch.
Steve nervt.
Nein, aber
Steve nervt.
Ich weiß, so. Aber er ist genervt und das hat mich genervt und am liebsten hätte ich seinen Kopf genommen und in die Suppe getunkt, aber gut. Aber nein, aber weil Miranda wird in dieser Szene so als die Böse dargestellt. Wie so die Hexe von irgendwas. Und Steve, der...
Aber das kann er gut.
Ich weiß,
kann er immer
ich
gut.
Weiß. Und es hat mich so wütend gemacht, wie genervt er ist. Dass ich wirklich dachte, dir möchte ich das mal wünschen. So Drillinge. Mal 3 Tage lang. Und dann möchte ich mal gucken, wie du aus der Wäsche guckst. Oder eins reicht ja. Ein Baby, 3 Tage lang, nur du. Let's go.
Haben ja sogar die meisten Väter sogar nicht. Die meisten Väter haben ja nicht mal ihr Kind einfach mal 3 Tage am Stück.
Ja, so. Ja, ist ein großes, ist ein weites
Egal.
Feld.
Okay. Ist ein weites Feld. Die Carrie telefoniert jetzt mit Aiden.
Die Carrie.
Die Carrie. Ganz kurz. Hat Aiden da, das kannst du gar nicht sagen, glaube ich, Judith, weil du guckst das auf Englisch, ne?
Ja, ich gucke auf Englisch.
Aber Karin, hat Aiden da eine andere Synchrostimme oder kommt mir das nur so vor?
Nee.
Ich musste noch 2-mal zurückspulen, weil ich es nicht glauben konnte, dass das Aiden ist. Okay, dann ist es nur ich gehabt. Für mich hört er sich so anders an.
Ja, der ist am Telefon. Das ist seine
Judith.
Telefonstimme.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber dann war die Telefonstimme für mich ganz fremd. Ich habe Aiden nicht erkannt.
Ja, also auf Englisch klang er so wie immer.
Okay.
Und der ist gerade mit Pete spazieren gegangen und hat so eine rote Brille an. Und ich find ihn da hot. Ich muss es sagen.
Die Brille,
also
wie er damit, ich nicht.
Er ist so lässig. Ich verstehe die Brille auch nicht, aber ich finde es cool, dass er so ein Typ ist, der so eine Brille einfach anzieht.
Ja, ja, er ist sehr lässig, das stimmt schon. Und das macht ihn auch attraktiv.
Erzählt ihm halt, dass sie das Kleid nicht gefunden hat. Sie zieht sich jetzt an für die Party und dass sie halt da dieser Launch ist von einer neuen Zeitschrift. Also sie erzählt ihm, sie geht da jetzt hin und es ist halt nicht sein Ding. Also er hat keinen Bock auf solche Sachen. Er weiß nicht, was er sagt. Ich glaube, er will lieber sein Spiel im Fernsehen gucken oder sonst was mit Freunden machen. Und dann geht es halt direkt zu dieser Party auf das Boot. Das soll wohl die Mega-Party des Jahres sein. Alle wichtigen Leute sind da. Ich fand es irgendwie ein bisschen witzig, weil dieses Boot sieht einfach aus wie so eine Touri-Fähre.
Ja, ja.
Sieht gar nicht krass aus. Ist einfach nur so ein Schiff, wie hier auf der Spree immer rumfährt. Und dann ist eben Charlotte auch da. Also Carrie, Charlotte und Trey. Und da sehen wir jetzt wieder Charlotte und Trey. Mhm. Und die beiden erzählen wieder, wie sie sich kennengelernt haben. Und sie verhalten sich wie so frisch Verheiratete eigentlich.
Ja, und sie erzählen ja ihre Kennenlerngeschichte. Aber es ist nicht so, dass einer das erzählt, sondern sie sind schon so richtig eingespielt. Das heißt, Trey erzählt irgendwas und Charlotte ergänzt gleich. Und dann so, nein, weißt du noch, nein, die Stelle hast du vergessen. Und was hat da der Taxifahrer nochmal gesagt? Und du denkst einfach, ich war wirklich Carrie in dem Moment, die einfach nur denkt so, wow, ich kann das nicht mehr hören. Es ist schön für dich, ich freue mich, aber das ist zu viel. Und das meinte ich vorhin, hier wird es einfach so klebrig und süß und zäh, wo ich einfach denke, nee, also ich freue mich wirklich, aber es ist zu viel, dieses Geschmalze und dieses, wie sie sich auch angucken und irgendwie sieht man die ganze Zeit nur so Feuerwerk bei denen am besten noch, das ist zu krass.
Es ist schon total süß und es freut mich irre für Charlotte, weil sie wirklich auf Wolke 7 schwebt. Aber ich bin dabei, Karin, mir ist auch so ein Tropfen Zuckerguss zu viel. Aber das soll natürlich jetzt auch so sein. So. Das
aber
ist natürlich.
Was ich schön finde, weil Charlotte ist ja richtig in Love. Und ich habe mich dabei bemerkt, wie ich sie so angucke, wie sie ihn auch so anhimmelt. Und wo ich dachte, toll, dass du das kannst. Dass du diesen Mann triffst und du bist Hals über Kopf für den und du kannst das so zulassen und dich so da reinstürzen, da dachte ich echt, das kann man nur bewundern, dass sie sich so emotional da reingeben kann, ohne Vorsicht, ohne irgendwas, sondern sie ist voll so, da, wir machen das jetzt. Und da das berührt mich echt ein bisschen, dass sie da so offen für ist, emotional, weil bei allem, was da passieren kann, sie fühlt es einfach.
Aber sie kriegt es ja auch gespiegelt. Also Trey ist ja auf der gleichen Welle. Ist ja jetzt nicht so, dass dass nur sie so drauf wäre und Trey würde die ganze Zeit nur so, so war das wohl. Sondern der ist ja richtig dabei. So. Und dann bist du von meinem Wagen gefallen und hätte meine Mutter nicht dieses Geschenk gehabt und ich hätte es zurückbringen müssen. Wir wären uns nie begegnet und sie sind so da und du hörst eigentlich schon die Engel singen und sie sind halt beide so. Und ich glaube, dann geht das auch so. Dann kannst du dich, glaube ich, auch in sowas verlieren,
voll.
Weil beide sich so in diese Geschichte und in diese Story verlieren und in diesen Moment. Und sie reden ja beide davon, dass das Schicksal ist. Es ist wirklich Schicksal, dass wir uns da getroffen haben. Und oh mein Gott, wie toll. Und es muss vorherbestimmt sein. Und ich glaube, wenn du diesen Gedanken hast, so dass eine Begegnung Schicksal ist, das macht was auch mit dir. So, dann siehst du diese Situation auch ganz anders. So, dann bist du auf einmal, oh mein Gott, ist das vorherbestimmt? Es muss so sein. Alles, was davor war, ist nur passiert, damit wir uns jetzt hier sehen und so. Ja.
Ja. Mhm. Ja, Carrie ist es auf jeden Fall auch zu viel. Die geht zum Buffet.
Ja.
Und da steht auf einmal Big hinter ihr. So richtig
so. Kommt die Big Time.
Also man rechnet ja auch gar nicht damit, ne? Man sieht ja eigentlich das Einzige, was man sieht, ist am Anfang, dass halt Chris North eingeblendet wird. Dass er halt dabei ist. Und er muss aber auch richtig hinter Carrie hergegangen sein, ne? Weil sie dreht sich um und plötzlich steht er da. Sie rempelt auch so richtig in ihn rein.
Ja. Sie hat, glaube ich, so einen kleinen Melonenspieß sich genommen, will sich eigentlich nur umdrehen und wieder gehen und rennt, also ist quasi in ihm drin. So. Und
also er muss auf jeden Fall, selbst wenn er von einer anderen Richtung gekommen ist, er hat sie wohl gesehen, denke ich.
Ja.
Und hat sich deswegen so sehr nah hinter sie gestellt.
Ja, aber dann fragt Carrie auch so, wo ist denn Natascha? Und er sagt, ja, sie hat das Boot verpasst einfach. Und dann wird sie noch so von
ganz
hinten
random.
Von jemand anderem so gegen ihn gerempelt und ist auf einmal ganz nah. Und
er küsst sie sogar am Anfang noch auf die Wange, so als Hallo. Fand ich auch krass. Mhm. Also am Anfang, es ist nur so, hi, hi. Und dann beugt er sich so runter und er küsst sie auf die Wange, wo ich auch dachte, oh, okay. Wo,
wie, der kennt echt nichts,
also,
der Typ.
Wo sind wir denn hier jetzt wieder hier gelandet? Wie ist das denn passiert? Genau. Und genau, und sie flieht ja dann aus der Situation und sagt, na, irgendjemand steht am Klo für mich an, ich muss jetzt gehen.
Ja, finde ich aber gut. Sie hat da echt, also sie hat da kein Verlangen jetzt nach, da mit ihm zu quatschen, sondern sie will das echt einfach
und
weg
von ihm. Und ich kann das auch verstehen. Ich meine, das ist ja wie so ein böser Geist, auch der so hinter einem her ist. Und wenn man das Gefühl hat, ey, eigentlich läuft gerade alles richtig, richtig gut. Und dann ploppt er wieder so auf. Ich fühle das so sehr. Ich frage mich auch manchmal, was das bei Männern ist, dass sie das so fühlen. Also es gibt so bestimmte Männer, die fühlen, dass es dir irgendwann gut geht. Und dann ploppen die wie so ein Pilz einfach wieder aus dem Boden. Und so, hallo, hier bin ich wieder.
Ja. Und ich frage mich auch, wo das herkommt und was auch deren Zweck ist. Was
dieses
fühlt sich
Gespür.
Gut? Wollen die dann kaputt machen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das
ich weiß es nicht.
Ja, deswegen haut sie ja auch ab und steht so an der Reling und ist so richtig so, oh nee, und jetzt kann ich nicht vom Boot und mit Big auf dem Boot und ich kann nicht weg und das ist alles Kacke. Und dann kommt Charlotte aber erstmal und zeigt ihr eine Uhr, die Trey ihr geschenkt hat. Eine Cartier-Uhr. Ich habe gerade noch mal gegoogelt. Also sowas kostet um die 3.000, 4.000 Euro. Also das ist schon was. Und er hat es ihr einfach geschenkt mit einer Gravur. Und
ja, der ist auch all in.
Wow.
Die Gravur ist auf Englisch It was about time.
Ja.
Was steht da auf Deutsch?
Habe ich vergessen.
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Sowas wie, wahrscheinlich es wurde Zeit oder so, ne?
Irgendwie Schicksal, irgendwie sowas wird wohl gewesen sein. Ich habe es leider, leider nicht aufgeschrieben, weil ich so drüber nachgedacht habe, mein Gott, der hat ihr einfach so eine 3.000, 4.000 Euro Uhr geschenkt. Und dann denke ich manchmal, was haben Männer mir geschenkt?
Es steht für Charlotte. Für Charlotte, es war Zeit. Es war höchste Zeit, dich kennenzulernen. Für Charlotte, es war höchste Zeit, dich kennenzulernen.
Ganz ehrlich, also ich bin wirklich kein Mensch, der denkt, okay, schenk mir Dinge, schenk mir was. Aber ich finde das, also das ist heftig, davon mal abgesehen. Aber
ach, es könnte ja auch eine Casio-Uhr sein, aber der Gedanke.
Ja,
so.
Und ich finde das so schön, wenn sich jemand so sicher mit dir ist und dir das dann auch so zeigt. Und also ja, mir wurden auch schon zweimal vielleicht Dinge geschenkt. Vielleicht eins. Naja, egal. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ich wäre zum Beispiel auch so ein Mensch, der das gerne macht, wenn ich weiß, dass ich eine Freude jemanden machen kann. Und wenn ich den auch noch gar nicht so lange kenne, aber ich wirklich sehr, sehr viel Gefühl für den habe, dann bin ich auch so ein Mensch und ich würde das machen. Und das finde ich so schade, dass man das irgendwie auch nicht mehr so, mein Gott, ich rede wie meine Oma. In dieser Generation macht man das nicht mehr. Aber es ist so.
Ja. Und Carrie fragt Charlotte dann ja noch, sag mal, weißt du eigentlich, wann das Boot wieder anlegt? Also Carrie überlegt schon, wie sie da wieder wegkommt und Charlotte so, ja, erst um 10 oder so. Also die weiß jetzt einfach, die sind jetzt noch 3 Stunden oder so, sind die da auf dem Boot. Und Charlotte sagt an der Stelle übrigens nochmal, Carrie, ich glaube, es ist der eine. Ja. Also es wird so richtig, die Storyline wird forciert. Und dann kommt Big wieder zur Carrie.
Und ich hasse
Reling,
es.
Wo sie da
Warum
steht.
Muss der zu ihr hinkommen? Warum?
Ja, weil der glücklich in seiner scheiß Ehe ist, ne? Weil er fragt sie auch, und
ja, aber das ist nicht
bei dir?
Carries
Hast
Problem.
Du jemanden? Ja, aber der Typ erkennt keine Grenzen und dem ist auch egal, was mit anderen ist. Und er fragt sie, das Erste, was er sie fragt, so, na, und hast du jemanden? Sie so, ja, ehrlich gesagt, ja. Und er ist perfekt, er ist der perfekte Typ.
Ja.
Und dann quatschen die ein bisschen und da dachte ich so, oh nein, so Carrie strahlt ihn schon wieder so an. Ich würde am liebsten in die Szene rein und dazwischen,
und so
wenn ich ihre Freundin wäre und sagen, Carrie, wir gehen jetzt zum Drink und ich muss dir was zeigen, einfach um sie da rauszuholen aus dieser Kacke. Und sie sagt dann aber auch trotzdem, ja, schön dich zu sehen, und geht wieder. Also sie ist wirklich nicht daran interessiert, mit ihm irgendwie da jetzt die Unterhaltung fortzuführen oder den Kontakt aufzubauen. Das finde ich echt, bin ich richtig froh drüber.
Wo ich gar nicht froh drüber bin, ist mir aufgefallen in der Konversation, ich finde, es gibt unterschiedliche Kosenamen mit unterschiedlichen Hintergründen und Bedeutungen und so weiter. Und er guckt sie an und macht ihr ein Kompliment über ihr Kleid und sagt aber auf Deutsch, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, schönes Kleid,
Kleines.
Nicht kleines. Echt? Ich habe kleine gehört. Und fand das, ich finde kleine nämlich weitaus schlimmer als kleines.
Aber er nennt
generell
sie immer
denk
kleines.
Generell denke ich mir halt auch immer so, ja,
er
aber
nennt sie immer Kit.
Sie ist nicht mehr sein Kleines. So, also ich finde das so, er nimmt ja sowas von früher so rein und bindet sie emotional wieder so an sich. Und das, ich finde das ganz schlimm.
Ja, ich hasse das auch. Ich hasse Big dafür.
How toxic you wanna be? Big, yes.
Wirklich. Aber ich sag's, wie es ist. In dem Moment bin ich schon sehr stolz auf Carrie, weil ich wüsste wirklich nicht, was ich machen würde. Wäre ich mit Menschen aus meiner Vergangenheit, die Dinge und so. Und das wäre die Situation. Ich glaube, ich wäre verloren. Ich wäre lost.
Auf dem Boot auch, wo du dieses Gefühl hast, wir sind jetzt hier in diesem Ding.
Ja.
Es gibt kein draußen, es gibt kein Entkommen. Das ist tricky. Und Carrie ist wirklich, sie ist so
online. Und das finde ich gut.
Danke,
und
war schön, dich zu sehen. Tschüss.
Diese Szene endet ja auch damit, dass wir sie wiedersehen mit Aiden im Bett in ihrer Kuschelinsel da und wieder da zusammen. Und eigentlich man denkt, okay, vielleicht war es einfach nur ein kurzer Ausflug und
so
egal.
Eine Eskapade.
Eine kurze,
genau.
Aber es ist auch, ja, ist ja auch vergessen. So, erstmal.
Ja. Sam ist jetzt auch am nächsten Morgen. Sie hat ihre Periode immer noch nicht bekommen. Und die Mädels sind da, glaube ich, beim Brunch oder so. Ja. Und alle vier auf Klo. Ich liebe diese Toilettenszenen. Ja. Ne? Die stehen da alle am Fenster. Carrie gibt irgendwie Miranda noch einen Tampon. Charlotte braucht auch einen. Da werden die Tampons hin und her gereicht.
Und die hat nachher keine mehr.
Und dann hat sie am Ende keine mehr. Die unterhalten sich währenddessen über Trey, wo Charlotte jetzt darüber redet, so, nee, ich schlafe noch nicht mit ihm, weil das ist was Besonderes. Und es zeigt auch, wie wichtig ich ihm bin. Und dann sagt Sam so, ach, der Typ hat einfach blaue Eier, deswegen ist er doch irgendwie da, ne, weil du noch nicht mit ihm geschlafen hast. Und dann sagt Miranda, das ist eins dieser Themen, wo ich echt ein bisschen dran glaube, Miranda sagt, sein Licht ist an, wie beim Taxi. Mhm. Männer fahren ewig durch die Stadt und picken Frauen, sammeln Frauen auf und werfen die wieder ab und irgendwann ist ihr Licht an, was zeigt, jetzt bin ich ready für den nächsten Schritt, also für dieses, jetzt kommt die Frau mit der Familie, Hochzeit und so weiter passiert. Und ich glaube ernsthaft ein bisschen dran, dass es das gibt.
Ja. Es ist wirklich so, also ich, auch hier möchte ich sagen, wie bei allen Themen, not all men und bestimmt auch
natürlich,
nicht not all women
keine Frage.
So. Aber ich glaube, das ist wirklich bei vielen Männern so eine Denkweise, die ich noch nie verstanden habe. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Jeden, und das mache ich todernst, jeden Mann, den ich irgendwann mal gedatet habe oder den ich irgendwie gut fand, war prinzipiell und theoretisch immer der Mann für mein Leben. Das klingt jetzt sehr theatralisch und sehr ausschweifend, aber ich gebe mich nie mit Menschen ab oder ich bin nie mit Menschen zusammen, für die ich kein Gefühl habe oder für die ich nicht...
Wo nicht alles passt.
Wo nicht alles passt.
Genau.
Ich hätte gar kein Interesse, mich mit denen zu treffen oder generell irgendwas zu machen, was jetzt nicht dafür spricht, dass man nicht auch einfach mal so, ne, Halligalli, auf jeden Fall. Aber so generell, prinzipiell, wenn ich mich wirklich über längere Zeit mit jemandem treffe und auch mit dem Zeit verbringe, dann ist das prinzipiell immer ein Mensch, mit dem ich gerne zusammen wäre und mit dem ich prinzipiell und theoretisch eine Zukunft sehe. Und ich bin noch nie durch die Gegend gegangen und dachte, ach, jetzt einfach mal irgendwas, keine Ahnung.
Das endet sowieso.
Das endet sowieso, das hält eine Woche, keine Ahnung was.
Habe ich noch nie gedacht.
Ich habe das noch nie, weil ich bin viel zu Delulu. Ich sehe jemanden, ich fühle für jemanden was und schon geht der Film an. Und schon bin ich drin. Deswegen, das sagt ja Miranda auch, bei Frauen ist es eher umgekehrt, bei denen ist seit der Geburt das Licht an.
Ja, aber ich glaube das.
Und ich denke,
ich glaube
das
wirklich.
Und ich habe schon so vielen Männern gehört, dieses... Jetzt bin ich bereit und jetzt will ich wirklich eine ernste Beziehung. Und jetzt, die Frau, die jetzt kommt, das ist die, die ich dann auch heirate. Aber ich denke, was ist das denn? Das
aber
macht gar keinen
die
Sinn.
Die sind doch Delulu. Wenn die denken, auf einmal ihr ganzes Muster umzudrehen, die sind doch Delulu. Als ob die jetzt auf einmal sich komplett anders in ihren Beziehungen verhalten. Also ich glaube, es ist ja eher andersrum, oder? Dass dein Muster bleibt, wie es ist und dann versuchen die irgendwie in so eine stabile, langfristige Beziehung zu gehen und merken aber, eigentlich hat sich ja nichts geändert, außer dass sie sich jetzt vorgenommen haben.
Natürlich,
das wird
ganz
jetzt diese langfristige Sache.
Es hat sich nämlich auch nichts geändert, weil sie nehmen sich das jetzt vor, haben aber vielleicht schon die ein oder andere potenzielle Partnerin fürs Leben gehen lassen, weil sie da noch nicht bereit waren und das als oberflächliche Sache gehalten haben und dann die Frau wieder haben aussteigen lassen. Also ich finde es Schwierig.
Aber das ist auch sowieso, das ist ja alles nur unter dieser Idee, dass dieser Punkt irgendwann kommen muss. Also
ja,
ich glaube,
und
das sind so
ja
Leute, die sich die Frage gar nicht stellen, ob das überhaupt das Leben ist, was sie leben wollen, sondern die das so unhinterfragt voraussetzen und dann deswegen denken, ja, irgendwann muss dieser Punkt kommen, ohne sich zu fragen, will ich den überhaupt oder will ich ein anderes Leben führen?
Ich wollte das
also
auch
ich bin
sagen.
Hundertprozentig überzeugt, dass ich kenne Leute, die sind verheiratet und ich bin mir sicher, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn die die gleiche Person in ihren 20ern getroffen hätten, wären die nicht verheiratet. Aber die waren halt zufällig in diesem Zeitraum miteinander zusammen, wo das dann auf den Tisch kommt und deswegen sind die dann einfach zusammengeblieben.
Ja.
Und sind jetzt verheiratet.
Also ist ja auch gut für sie. Aber das ist wirklich das, was ich mich frage, woher dieser Gedanke kommt. Dieses jetzt muss das sein. Also ich frage mich, ob die halt auch einfach so aufwachen. Was passiert dann? Wachen die auf und denken, heute ist der Tag, in dem ich in der Dating-App einstelle, nicht nur unverbindlich, sondern jetzt die feste Beziehung, jetzt die Frau fürs Leben. Also ist da auf einmal platzt da ein Hormon auf? Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich finde das wirklich spannend, mich da mit Männern darüber zu unterhalten und wirklich dem auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, ich merke selber manchmal, dass die auch gar keine Erklärung dafür haben. Also die hinterfragen das gar nicht. Und für die, und das muss ich ja auch mal sagen, bedeutet das ja auch gar nicht so viel. Also für die hat eine Ehe und Kinder kriegen gar nicht so viel Auswirkungen wie ja auf das Leben von einer Frau. Die können ja prinzipiell fast in ihrem Leben so weiterleben, wie sie es vorher hatten. Nur, sage ich mal, mit einer geregelten Menge an Sex, würde ich sagen. Also das ist der eine Vorteil. Mit der ganzen Care-Arbeit, die drumherum passiert und dass sie Nachkommen zeugen können, um die sie sich dann im Zweifel gar nicht kümmern oder nur wenig, weil das für sie gar keine Rolle spielt, weil sie sich überhaupt nicht mit den Gedanken auseinandergesetzt haben, was das bedeutet, Vater, Ehemann zu sein, Partner zu sein, sondern es nur eine Rolle spielt, eine Rolle zu erfüllen, die sie mal kurz einnehmen können. Und ich glaube, das sind auch eher die Beziehungen, die über kurz oder lang wahrscheinlich sogar scheitern, weil sie ja gar nicht das aufgearbeitet haben, was dahinter steckt, was vielleicht langfristige Beziehungen verhindert. Oder zu erkennen, dass das überhaupt nicht ihr Lebensmodell ist. Und sie aber trotzdem versuchen, mit aller Macht sich da reinzupressen und dadurch eher andere Menschen unglücklich machen, als so zu leben, wie sie es vielleicht lieber hätten. Und das frage ich mich manchmal. Also ob Frauen da generell oder ob wir gerade generell in einer Generation sind, die mehr darüber nachdenkt und Männer da noch so ein bisschen hinterherhinken, um das auch zu erreichen.
Ich glaube, das ist so, weil glaube ich, viele Frauen gerade merken, dass dieses Modell für sie halt echt ein schlechter Deal ist. Nicht unter Umständen, sondern in den meisten Fällen.
Ja.
Und so langsam der Groschen fällt, dass Frauen im Schnitt, und das ist ja auch durch Studien belegt, einfach Single und kinderfrei die glücklichsten Leben führen. Und Männer führen verheiratet und mit Frau und Kindern statistisch gesehen das glücklichste Leben. Und jetzt gibt es auf der einen Seite die sogenannte Male Loneliness Epidemic. So, Männer beschweren sich halt, ja, allein und einsam zu sein, wo ich jetzt nicht einfach 100% sage, scheiß auf die, ist egal, wenn Leute einsam sind, so, nee. Aber der Hintergrund von dieser Male Loneliness Epidemic ist ja was ganz anderes. Der Hintergrund ist ja, dass Frauen einfach nicht mehr angewiesen sind auf Männer und sich freiwillig dazu entscheiden, ein Leben zu führen, das Männer nicht zentriert. Und Männer müssen jetzt einfach, kriegen nicht mehr so einfach so eine Frau ab und fangen ihr Familienleben an, sondern sie müssen echt mal Sachen auf den Tisch bringen. Und ganz viele haben nicht gelernt, wie das geht, ein anständiger Partner zu sein. Und deswegen finden sie auch keine Partnerin, die das mitmacht.
Ja, und ich finde auch, also da jetzt Frauen für die Male Loneliness verantwortlich zu machen, ist halt einfach der vollkommen falsche Weg. Weil wenn Frauen Single sind, was machen sie? Sie treffen sich mit anderen Leuten und, weiß ich nicht, üben gemeinsam Hobbys aus, tauschen sich über ihre Probleme aus irgendwie, ne, und bilden wirklich enge Freundschaften, tiefe Freundschaften, in denen sie eigentlich alles bekommen, emotionalen Support. Sie unternehmen was gemeinsam in der Freizeit. Sie können sich das in Anführungszeichen zugestehen. Ja, was heißt nicht? Also sie können sich das zugestehen, was sie wirklich gerne hätten und was sie wollen und brauchen. Ich habe das selten bei Männern erlebt, dass die sich dann so in so feste, enge Freundschaften begeben, wie wir sie haben.
Ey, die sozialen Kompetenzen fehlen einfach, ganz im Ernst.
Ja, und
auf einer Ebene.
Und ich meine das auch gar nicht bösartig oder so, oder wie du schon sagst, das ist ja auch keins, wo ich drüber lache oder denke, oh mein Gott.
Auf gar keinen Fall.
Das ist ja wirklich ein Problem, wo man auch generell wahrscheinlich als Gesellschaft oder einfach drüber nachdenken muss, wie kann man das auffangen und wie kann man damit umgehen? Weil natürlich, ich will ja auch nicht, dass jemand sich alleine fühlt. Und ich meine, das ist ja wirklich ein gravierendes Gefühl zu merken, man ist alleine. Aber dann darf man halt nicht abdriften und sagen, ja, sind die Frauen dran schuld und jetzt müssen sie alle wieder in die Küche stopfen, damit es mir jetzt wieder besser geht. Das ist halt der falsche Gedanke. Also wirklich, das ist in keinem Fall ist das der richtige Gedanke, sondern diesen Twist zu schaffen, okay, was kann ich denn selber vielleicht auch in meinem Leben verändern, um es lebenswerter generell für mich zu machen? Also mein Lebensglück davon abhängig zu machen, dass ich irgendwann eine Frau finde, das kann man sich wünschen und das ist auch schön, wenn man das erreicht, aber das kann nicht das absolute Ziel sein, weil was passiert, wenn es halt nicht so ist? Dann musst du dir halt trotzdem ein schönes Leben aufbauen und dazu gehört halt soziale Kompetenzen, Freundschaften, die ein Umfeld schaffen, das dir ein schönes Leben ermöglicht und wenn du dann noch das Glück hast, jemanden zu finden, der dich, ich will nicht sagen ergänzt, aber der mit dir geht, so. Der mit dir in eine Richtung gehen möchte.
Der Platz in seinem Leben für dich
wie
macht.
Wie Aiden. Der Platz in seinem Leben für dich macht, weil er das möchte und nicht, weil er das muss.
Genau.
Dann ist das ganz doch genau. Das Allerbeste, was passieren kann. So.
Bei dem Müssen, also du wirst halt nicht weniger einsam, wenn du eine andere Person gegen deren Willen irgendwo hinstellst oder mit irgendwelchen Aufgaben zu bombardierst. Im Gegenteil. Du wirst weiterhin so einsam
und
bleiben.
Ich möchte nochmal ganz, passt hier gar nicht hin, aber ich möchte einmal kurz mit dieser, ich glaube, durch diese Serie Adolescence und andere Sachen ist das ja auch wieder ein bisschen so zum Thema geworden. Diese ganze Insta-Bewegung und diese komische 80-20-Theorie, die könnte ich ja in die Tonne kloppen. Weil ganz ehrlich, und auch das sage ich, und ich hoffe, uns hören auch ein paar Männer, ich war noch nie in einen Mann verknallt oder verliebt oder irgendwas, weil ich dachte, mein Gott, hat der schöne Muskeln. Das ist ja mal ein richtiger Alpha-Male oder so. Noch nie. Ich war immer in Männer verliebt, verknallt und war scharf auf die wie Nachbars Lumpi, wenn die mich gut behandelt haben, wenn die intelligent waren und vor allen Dingen, wenn sie emotionale Kompetenzen hatten. Wenn ich mich wohlgefühlt habe, wenn sie gut kommunizieren können und wenn sie einfach interessante Menschen sind. Und da hat Optik oder soziale Herkunft oder sonst irgendwas noch nie eine Rolle gespielt. Und das kann sich jeder erarbeiten, wenn er einfach an seinem Leben arbeitet, mit seinen psychischen Problemen aufräumt und einfach an sich arbeitet und nicht im Sinne von, ich werde jetzt zum Alpha-Male, sondern zu einem einfach guten Menschen, der auch gut mit anderen
zum
Menschen umgeht.
Menschen.
So. Ja. Und that's it. Und mehr braucht man nicht. Wirklich nicht. Es ist nicht so schwer.
Jemand, der einfach auch einer anderen Person ein guter Partner sein kann. Aber dazu muss man halt auch ein guter Partner sein wollen. Ja. Und wenn man aber denkt irgendwie, ja, ach, die Frauen und dieses ganze alte Ding von wegen Männer hassen ihre Ehen, Frauen eh und haha, wir lachen darüber, wie nervig unsere Frauen sind. Für keine Ehen, wenn du das so siehst, für keine Partnerschaften, sondern guck, du musst ja auch keine Partnerschaft führen wollen. Aber wenn das die Art ist, wie du darauf blickst, so, dann wirst du nur Leute unglücklich machen, die nämlich von dir eigentlich Partnerschaft sich erhoffen. Und ich finde, das, was das am meisten unterstreicht, was du gerade sagst, Karin, ist, wenn man sich mal anguckt, welche Männer eigentlich so im Öffentlichen immer total von Frauen gehypt werden. Das sind nicht Männer, die, also klar, werden so super Schönlinge natürlich, aber so Leute, die wirklich, wo alle sagen, so, das ist so ein toller Mann, so Leute wie Pedro Pascal zum Beispiel. Klar sieht der hübsch aus, aber der ist kein Schönling. Nee. Der ist einfach ein schöner Mensch vom Inneren her. Oder so Leute wie Jack Black, so, ist auch kein Schönling, aber der ist
Jack
witzig.
Ja.
Der ist irgendwie da.
Ich
fliege
auf Jack Black, also mal ohne Witz.
Ja.
So, und weil der einfach eine gute Persönlichkeit hat.
Es geht nicht ums Aussehen.
Nein,
so. Hört auf, euch einzureden. Frauen würden auf sogenannte hübsche Männer stehen. Ich meistens.
Machen wir uns nichts vor. Ich sag nur, wir gucken einfach mal.
Ich stehe auf Aiden.
Ja, aber lass mal bei
ich
Aito.
Ich stehe auch auf Aiden, aber ich finde Aiden als Ergänzung zu seinem coolen Charakter auch gut aussehen.
Ja, nein.
So, aber ich finde was. Also Aiden ist halt so eine Green Flag, weil er halt emotional so unfassbar verfügbar ist und weil er Carrie sieht.
Ich will nicht sagen, dass das für niemanden eine Rolle spielt. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ey, wenn er keine Muskeln hat, dann ist er für mich kein Mann. Dann musst du dich aber auch fragen, möchtest du diese Frau? Genau wie ich nicht möchte, dass ein Mann mich anguckt und sagt, ja, die muss 90-60-90 sein, ansonsten ist es keine Frau, die darf nur 60 Kilo wiegen, ansonsten ist es keine Frau. So, möchte ich mit so jemandem zusammen sein? Nein. Und deswegen ist das für mich dann auch gar kein potenzieller Partner. Und das muss man vielleicht auch mal fragen. Wir sind voll, haben voll den Bogen hier geschlagen, aber ich fand's gut und wichtig und richtig. Jetzt kommt es aber dazu, dass Samantha jetzt das Thema anfängt, dass sie das Gefühl hat, in ihrer Menopause zu sein, weil sie jetzt seit, ich glaube, 35 Tagen, hat sie gesagt, ihre Periode
35 Tage
nicht hatte.
Ist sie überfällig.
Und dachte ich, das ist krass.
Nicht überfällig, nein.
Seit 35 Tagen hat sie ihre Periode.
Ach so, okay. Ich habe mich auch das so verstanden.
Ich
glaube, auf Deutsch sagt
sie,
ich bin 35 Tage überfällig.
Ja, deswegen.
Nee.
Ich höre das nochmal nach. Ich habe es genauso verstanden wie Karin.
Ja, und auch da möchte ich kurz mal sagen, diese Angst hatte ich, wahrscheinlich habe ich deswegen meine Schwangerschaftsangst, weil sich das in meinem Teenageralter manifestiert hat, weil ich mal eine Zeit hatte, ich hatte 3 Monate lang nicht meine Periode. Und deswegen in Samanthas Augen hatte ich erst so das, oh Gott, schwanger. So, und das ist ja auch der erste Gedanke, den die Mädels haben, so, aber schwanger, nee. Und sie denkt ja, sie hat die Menopause. Und dann finde ich das so süß, ja, wie sie sagt, ich muss euch was sagen. Und ihr werdet es mir jetzt vielleicht nicht glauben. Und es schockiert euch vielleicht, aber ich bin ein wenig älter als ihr. Und alle gucken nur so wie, ja.
Ja, ich weiß.
Es ist ja nichts Neues.
Aber ich fand das, davor fand ich auch noch richtig lustig, weil Miranda bricht so richtig in Tränen aus. Sie ist so richtig so, ja, ich werde nie wieder einen Tampon brauchen, weil ich nie wieder meine Tage kriege. Ja. Ich bin alt. Und dann sagt Miranda so, also für jemanden, der jetzt in der Menopause ist, hast du aber einen üblen Fall von PMS. Ja. Also sie schätzt das schon richtig ein, dass jemand, dem es so geht, ist einfach kurz vor seiner Periode. Ne?
Ja, aber ich habe es ein bisschen gefühlt, weil ganz ich weiß, es gehört zum Zyklus einer Frau oder zum Leben dazu, dass auch irgendwann die Menopause kommt. Aber wie du schon sagst, es gibt einfach so gefühlt für mich so wenig Informationen dazu. Ich habe wenig dazu beigebracht bekommen, eigentlich gar nichts. Ja. Wenn ich daran denke, dann hat das was für mich mit Hitzewallungen zu tun und natürlich das Ausbleiben einer Periode, dass du halt auch nicht mehr fruchtbar bist. So, also Kinder kriegen es dann durch und dass du auch keinen Bock mehr auf Sex hast. Und ich möchte das
ja,
nicht.
Genau, das gerne kommt ja bei ihr später noch raus.
Ich möchte das auch nicht.
Und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Und das
bei ihr kommt ja später noch raus, dass sie halt so große Angst hat, dass halt ein Teil ihrer Freiheit einfach dadurch auch verloren geht, weil sie ja unfassbar gerne auch einfach Sex hat. Und sie hat ja einfach Sorge, dass sie das Kapitel damit komplett zuschlagen muss.
Und ich verstehe
so, das
auch.
Ist ja so tief in
ihr. Ich verstehe es 100%.
Ja, natürlich, wenn du so Sorgen hast, kann ich auch verstehen.
Also ganz, sagt die Frau, die erst mit Ende 20 angefangen hat. Aber ganz ehrlich, ich habe wirklich gern Sex. Ich habe wirklich gern Sex und bin gerne auch mit Männern und keine Ahnung. Und wenn ich jetzt wüsste, dass das weggeht, und dass das einfach nicht mehr. Und
aber
so,
es muss ja
nicht.
Auch da ist es bei jedem anders.
Ich
so
weiß.
Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Aufklärung und viel mehr Einblicke da rein. Also da können wir ja irgendwie, vielleicht gibt's ja sowas irgendwie. Aber ich habe auch Angst, mir das anzugucken.
Ja.
Aber ich glaube, so viel mehr offen darüber sprechen wäre
besser.
Gut.
Wahrscheinlich
so
ist das im Endeffekt. Ja. Nimmt es wahrscheinlich die Angst, weil man sich mehr damit beschäftigt und wahrscheinlich sogar erfährt, was man vielleicht auch tun kann. Aber ganz ehrlich,
wir sind doch 25 Jahre weiter. Also ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Vielleicht hat man Hitzewallungen, also vielleicht haben manche Frauen Hitzewallungen und so, aber ich glaube nicht mehr, dass es so wie früher ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen wann kriegt man die Menopause, ab dann irgendwie nur noch zu Hause rumsitzen.
Nein.
Aber es gibt ja auch die Perimenopause und die kann einfach auch locker schon in den Anfang 40ern anfangen.
Ja, natürlich kann die anfangen,
auf,
muss aber
nie
nicht.
Aber,
also jede Frau kommt hier zu anderen Zeitpunkten in diese
Phasen. Aber es kann halt auch, ne? Also
es
ist auch
sein,
einfach, was mich in 5 Jahren schon betreffen kann.
In meinem Kopf bin ich einfach immer jung und immer Dings und dieser Gedanke daran macht einen einfach alt.
Aber wie gesagt, also ich glaube fest daran, dass du heute alles Mögliche dir selber zuführen kannst, was dich halt von diesen Symptomen zumindest etwas befreit.
Mir fällt da gerade was ein. Und zwar habe ich neulich einen Artikel darüber gelesen, aber da wurde auch viel berichtet, dass Menschen die einzigen Säugetiere sind, wo die Frauen eine Menopause haben. Und dass das quasi diese Figur der Oma erzeugt.
Oh,
also die Frau, die nicht mehr Kinder kriegen kann. Und das dann quasi daraus geschlossen wurde, dass eben Frauen eigentlich die Kulturträgerinnen sind der Menschen, weil sie dann, wenn sie eben ihre Kinder gekriegt haben und deren Kinder kriegen dann Kinder und sie erfüllen dann die Figur der Person, die viel Wissen hat und beibringen kann. Also die quasi als so eine weise Figur, die ganz viel Wissen an die weiteren Generationen weitergeben kann. Und da dachte ich, das klingt irgendwie ganz schön.
Das sehe ich überhaupt nicht bei mir. Das sehe ich nicht. Das sehe ich
Deine
nicht.
Deine Oma siehst du nicht? Oder
ich möchte
oder
auf
dich
gar keinen Fall
Rolle.
Jemals Oma genannt werden. Das macht mich jetzt schon aggressiv.
Nein, aber ich meine halt einfach Frau nach der fruchtbaren Zeit.
Nee, finde ich alles furchtbar. Hört sich ganz furchtbar
einfach,
an.
Dass es quasi diese Zeit gibt, wo du dich nicht mehr mit Fruchtbarkeit auseinandersetzen musst. Du bist nicht mehr dran mit Kinderkriegen und du hast dadurch neue Kapazitäten und kannst deine Ressourcen für anderes einsetzen. Nämlich quasi das Wichtige, was du kannst, was du weißt, für alle anderen halten, bereitstellen.
Ich weiß,
und
ich finde,
das
lehren.
Musst du ja nicht in der Oma-Rolle machen.
Ich weiß, ich habe
ja auch in anderen.
Ich habe das verstanden. Ich finde es trotzdem ganz furchtbar für mich. Ich sehe das gar nicht. Ich lehne das ab. So. Und ich hoffe einfach, dann, dass es durch Verdrängung einfach ganz weit nach hinten geschoben wird.
Da gehen wir doch einfach weiter jetzt im Text.
Ja, ich gehe gerne weiter.
Carrie schreibt jetzt kurz zu Hause, fragt sich jetzt da so Fragen, ob alles im Leben Timing ist. Was wäre, wenn sie Big nie getroffen hätte? Eigentlich finde ich gar nicht so profund. Viel interessanter finde ich die Szene danach, weil Steve ist jetzt zu Hause mit Miranda. Und
Steve ist gerade mal kurz
eine
vier geworden,
Schüssel,
oder?
Ja, Steve ist eine Schüssel Cornflakes oder so und guckt Scooby-Doo. Miranda arbeitet und fragt, ob er ein bisschen leiser machen kann, weil sie noch arbeitet. Und wir wissen ja, sie arbeitet gerade auf diese Stelle als Partnerin in ihrer Kanzlei hin. Und dann sagt er, ja, du musst dich an die Lautstärke gewöhnen. Wenn das Baby da ist, ist es öfters laut. Und Miranda so, Brudi, mach bitte einfach mal leiser jetzt so. Und er hört einfach da und man hört so im Hintergrund laut dieses Wiu, Bibiu, so richtig so Cartoon-Geräusche. Und Miranda steht dann auf und will halt mit ihm drüber reden und sagt zu Steve, lass uns jetzt mal reden über diese Babysache. Und er fängt dann an, über die Folge zu reden. So, ha, Miranda, kennst du die Folge? Das ist die, wo Scooby-Doo das und das macht. Und Miranda ist mega genervt und ich verstehe es auch. Sie will da über was Wichtiges sprechen. Und kann es einfach mit diesem Mann nicht, der da wie ein Kind wirklich mit seinem Cartoon sitzt und dann verhält sie sich wirklich, und das verstehe ich auch, sagt so, ja, irgendwie, lass uns das Thema einfach mal jetzt auf Eis legen mit den Babys, mach den Fernseher aus, wenn du ins Bett kommst. So, und muss ihm auch noch irgendwie da so, also anscheinend ist das notwendig, dass sie da ihm noch irgendwie erklärt, so welche Schritte da noch anstehen, weil er es sonst vielleicht vergisst.
Ja, und es kommt ja auch diese Stimme aus dem Off, dass gesagt wird, Miranda wurde klar, dass sie vielleicht sogar schon ein Baby hat. Und ich meine, das ist ja wirklich eine Tendenz, die haben wir schon in den Folgen auch davor gesehen. Vielleicht nicht so doll, das wurde hier natürlich überzeichnet.
Das wurde
macht
hier
ja
natürlich
auch Sinn,
überspitzt.
Aber das haben wir uns ja schon öfter gefragt, so warum verhält sich Steve eigentlich so kindlich? So. Und in einem gewissen Maße ist das ja bestimmt auch nett. Und dann finde ich das auch ganz sympathisch, wenn aber weil ich das selber auch in mir habe, noch so einen gewissen kindlichen Aspekt, so eine gewisse Neugier, so eine gewisse Leichtigkeit, vielleicht auch an Sachen ranzugehen und vielleicht auch alles nicht immer so ernst zu nehmen. Und das will ich mir gerne halten und das mag ich auch an anderen Personen. Aber wirklich Kindlichkeit in einer erwachsenen Person, die ihr Leben auf die Reihe kriegt und die auch mit erwachsenen Themen über erwachsene Sachen sprechen kann. Und das ist bei Steve halt überhaupt nicht gegeben. Und ich finde das so schlimm, weil man sieht auch richtig, wie Miranda gar keine Lust hat, in diese Rolle zu fallen der Mutter, in Anführungsstrichen, die jetzt ihren Sohn quasi bemuttern muss, weil der es nicht hinkriegt, Untersetzer zu benutzen, der wahrscheinlich vergisst, das Licht auszumachen, der Cartoons in der Lautstärke guckt, obwohl er weiß, dass sie da noch arbeiten muss. Und das sind so, ich hätte richtig, richtig Angst, in so eine Situation mit einem Mann zu fallen, dass ich auf einmal in diese Mutterrolle falle, weil ich denke, ich möchte das nicht. Und wir merken das ja auch in der Szene, die jetzt danach kommt. Miranda spricht ja mit Carrie darüber und da ist ja auch das Thema, dass die seit einer Woche oder ein bisschen länger auch schon keinen Sex mehr hatten und Miranda sagt ja auch, ja, niemand will die Mutter ficken. So, und vor allem die böse Mutter, die macht ja auch Sinn. Also dieses Bild, wenn man es mal so nimmt, weil du fickst ja nicht deine eigene Mutter. So, das ist ja ganz logisch. Aber wenn du das Gefühl hast, dass deine Partnerin einfach zur Mutter mutiert, dann siehst du das ja auch nicht mehr. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Partner zu meinem Vater mutiert. Also das ist ja auch, also
ja.
Nee,
möchtest du
überhaupt
eine Beziehung
gar keine
auf
Eltern.
Augenhöhe.
Ja.
So, also und ich finde, also natürlich ist Steve enorm überzeichnet in dieser Folge, aber ich bewundere trotzdem Miranda irgendwie dafür, dass sie da so lange schon drin bleibt. Ich glaube, ich könnte es nicht.
Also was ich halt richtig schade finde, weil sie beschreibt das ja der Carrie und sagt so, ja, irgendwie er ist wie ein Kind und ich mecker dann an ihm rum und ich hasse das, ich will gar nicht, dass das so ist. Und dann fragt sie aber, vielleicht bin ich das Problem.
Das ist schade.
Und das finde ich mega schade. Weil,
aber ich identifiziere mich damit. Ich identifiziere mich voll damit, mich selber erstmal in Frage zu stellen. Hm. Ihr nicht?
Naja, aber vielleicht ist das der erste Punkt, den man so hat, weil es ist natürlich schwieriger, mit dem anderen darüber zu sprechen. Also versucht man erstmal bei sich selbst das Problem zu finden und zu gucken, was könnte ich vielleicht in der Situation ändern? Habe ich mich vielleicht auch falsch verhalten? Sehe ich das vielleicht übertrieben? Ist es gerade nur eine Phase? Also das sind ja erstmal Gedanken, die man sich machen kann, bevor man dann wirklich denkt, so boah, oder ist der andere wirklich einfach ein Kind? So.
Ja, und Frauen kriegen das ja auch ständig gesagt, so, ah, du machst immer Stress. Und das sagt Steve ja später auch noch, ne? Und sie sagt dann, aber ich finde, wie sie drüber nachdenkt, total gut. Sie sagt so, ja, ich will ja auch irgendwann ein Baby, aber nicht jetzt so. Und oh, gleichzeitig, weil sich meine Uhr läuft auch ab. Also sie hat diese ganzen vernünftigen, erwachsenen Gedanken darüber und kann das mit Steve nicht besprechen, weil der Scooby-Doo guckt und mit ihr das diese Unterhaltung nicht führt, sondern nur sagt, ja, das wird ganz witzig.
Und dann gucken wir die Sesamstraße. Also, und ich finde das aber auch geil, weil Carrie sagt ja dann auch so, ja, also ihr müsstet auf jeden Fall jetzt schon für das Kind einen Therapeuten anheuern, so wie ihr hier gerade miteinander seid. Und Miranda, es existiert kein Baby. Und ich war so, ja, weil wie krass ist das? Also was für ein Druck liegt auf einmal auf dieser Beziehung? Also dieses imaginäre Baby schwebt ja über diesem Zustand. Und ich denke, was für eine Situation. Ich hätte nur noch Panikattacken. Ich sag's, wie es ist. Das sind die Situationen.
Mit dieser potenziellen Möglichkeit.
Das sind so Situationen, die in mir nur noch Panik auslösen würden. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Partner nicht darüber sprechen könnte. Und ich wirklich merken würde, scheiße, wir sind hier gerade aber sowas aneinander vorbei. Das ist jetzt hier gerade. Und wenn ich mich dann selber noch in Frage stellen würde, also mal ganz ehrlich, das hält doch keiner aus.
Ja. Sam hält es auch nicht aus. Nee. Die ist aus Verzweiflung jetzt auf ein Date mit ihrem fiesen Nachbarn, weil die sich dachte, ja, ich bin jetzt in der Menopause. Jetzt, mich will keiner mehr. Da nehme ich meinen Nachbarn, der will mich wenigstens noch. Und die sind dann auch, also er ist auch einfach nervig und doof und landen dann bei ihm und er liegt halt so auf ihr und rammelt so auf ihr rum. Sie liegt da einfach nur total gelangweilt und ist so,
sie gehen sogar, glaube ich. Oh, und er sagt sogar noch, gib's Daddy und sowas. Und denke so,
das ist ganz ekelhaft. Das ist von ein bisschen so eklig. Ich frage mich, also da habe ich wirklich mal kurz gefragt, ob das die Sam ist, wie ich sie eingeschätzt hätte. Also Carrie sagt ja aus dem Off relativ humorvoll so, sie will sein Geschwafel nicht mehr hören, deswegen geht sie halt mit ihm nach Hause und schläft mit ihm so. Aber ich weiß nicht, ist das Sam?
Nein,
aber
natürlich
glaube,
ist sie
wenn
das
du so
nicht.
Eingeschüchtert aber bist, wenn du mitten im PMS bist und Angst hast, dass deine fucking Menopause jetzt, ich will mich nicht sehen in 10 Jahren, wenn meine Menopause vor der Tür steht, möglicherweise, und ich denke, das war's jetzt, es ist over, ich will nicht sehen, in welchem Ausnahmezustand ich dann bin. Also ich finde, sie ist dafür noch gelassen.
Ja, also ich finde das eigentlich auch, es macht Sinn, was sie macht. Und gleichzeitig denkt man sich natürlich, ey, warum tust du dir das an? Mensch, du arme Maus, hör doch auf, geh da weg von dem Typen. Und ich mag einfach nicht, wenn Männer auch so mit dem Daddy-Zeug ankommen. Ich weiß, das ist in ganz vielen Pornos und ganz viele finden das auch geil und so. Aber ich bin wirklich so, Eltern haben im Schlafzimmer nichts zu suchen und auch Daddy nicht. Auf eine witzige Art und Weise mache ich das auch, so im Sinne von Daddy-Issues und so ein Ding. Ich kann das auch witzig für mich verwenden, aber nicht ernsthaft. Ich nehme das nicht mit ins Bett oder in irgendeine andere Region, wo Körperteile ineinander gesteckt werden. Da hat das Wort Daddy nichts zu suchen.
Ja, vor allen Dingen packt er das ja so random einfach aus. Also es war so überhaupt gar nicht Thema. Und auf einmal bringt er das so, also es ist ganz seltsam.
Es ist so richtig, so Sam hat ja eigentlich immer so richtig tolle Männer, jüngere Männer auch. Und er ist so ein richtig so ein Beispiel für die Typen, mit denen sie niemals was haben würde. Und wo sie jetzt Angst hat, dass das alles ist, was sie noch abkriegt. Aber dann ist er ja dann fertig und guckt so runter. Und dann sagt er so, ey, du hast jetzt deine Tage gekriegt und Sam so.
Nein, oder du bist Jungfrau. Was? Entweder habe ich dich gerade entjungfert.
Er sagt so.
Oder du hast Besuch bekommen. Das war die Besuch.
Und sie
du
guckt
hast Besuch
so.
Bekommen.
Und sie guckt so runter und realisiert so, ihre Periode ist da und freut sich so. Und ich kann es so verstehen.
Aber ich hoffe, ich kriege ja für sie einer, mit. Er ist ja auch einer von diesen Typen, der das total eklig findet, ne? Weil er sagt ja sogar noch, und das in meiner guten Bettwäsche und nennt noch irgendwie ja, seine.
Ja, die hat 2000 also Euro ganz gekostet oder Dollar oder was auch immer er da sagt. Oh mein Gott, ja, und er ist so total entsetzt. Und ich liebe es so, wie sie meinte, oh, es tut mir so leid. Ach, schade. Oh nein, aber danke fürs Essen. Ich jetzt. Und sie ist so direkt richtig am Grinsen und so richtig happy. Also, ach, das tut mir jetzt aber leid. Ach ja, nee, nee. Und tschüss, ciao.
Das ist mir aber unangenehm. Ja, das ist mir jetzt auch unangenehm. Tschüss. Und geht so und freut sich. Und ich glaube, im Off wird noch so gesagt, so Sam wusste, sie hatte noch viele, viele Jahre von super tollen jungen Männern vor sich. Und hat
da habe ich mich aber auch gefreut für sie. Dachte, ja, okay, cool.
Ja, sehr gut. Ja, Miranda ist jetzt bei der Arbeit und kriegt einen Anruf und da ist Steve und sagt, sie soll ihn mal treffen an der und der Adresse und sie so, ich habe echt keine Zeit und er so, bitte Miranda, komm, ich glaube, es würde helfen. Und dann kommt sie da hin und dann ist es einfach ein Tiergeschäft und er findet, die sollten jetzt einen Hund kaufen. Also, das macht dein Argument nicht stärker, Steve, wenn du so ohne jegliche Unterhaltung darüber, ohne jegliche Vorbereitung jetzt einfach sagst, wir könnten ja einen Hund uns holen.
Guck mal, wie süß
als
der
Test
ist.
Vor allen Dingen.
Ja, das ist, vielleicht sind wir noch nicht bereit für ein Kind, aber vielleicht für einen Hund und dann können wir schon mal üben. Und dann hebt er diesen Hund so und ich denke, ja, der ist super süß. Ja, das
der ist
toll.
Süß.
Und wie oft denke ich mir, ja, mein Gott, ich hätte auch so gern ein Tier oder was, weil das so niedlich ist. Aber ich kann das nicht, weil ich auch weiß, dass das wahnsinnig viel Verantwortung ist. Und man auch wieder in seinem Gesicht sieht, er macht sich überhaupt keine Gedanken. Er sieht nur diesen kleinen, niedlichen und denkt, oh, das wäre jetzt aber lustig. Und dann kann ich mit dem Ball spielen, das wird mein richtiger Kumpel. Und Miranda sagt genauso, ey, ganz ehrlich, es bleibt doch wieder an mir hängen. Und ich muss mich dann kümmern und ich muss dann da sein. Du kümmerst dich doch nicht. Und er so, doch, doch, doch. Wie, als würdest du mit so einem Kind reden. Wie lange habe ich meine Eltern belabert, dass ich Meerschweinchen bekommen habe? Aber ich habe mich dann auch gekümmert. Ich sag's, wie es ist. Aber das macht schon Sinn und ich finde es auch eigentlich gut von Eltern, dass sie solchen Impulsen nicht gleich nachgeben, sondern wirklich auch einem sagen, ey, ein Tier, das ist Verantwortung und du hast Verantwortung für ein Lebewesen. Und das bedeutet, du musst mit dem Hund raus und die Kacke wegmachen, du musst den füttern, du musst für den da sein, du musst den erziehen und der bestimmt dann dein Leben. Meerschweinchen sind vielleicht okay, aber trotzdem, das ist ja, es ist fast wie ein Baby, nur als mit Fell.
Vor allen Dingen, wenn du dir einen Welpen holst. Du hast ein Tierbaby, was du auch großziehen musst. Das geht zur Hundeschule, das lernt, stubenrein zu werden. So mal abgesehen von dem Daily Business, wie Pipi machen, Futter geben, zum Tierarzt bringen und gucken, dass er nicht alles auffrisst, so was ihm über den Weg
einfach,
läuft oder so.
Also es ist mal wieder super Delulu.
Ja, er unterschätzt das wieder total.
Ja.
Und ich verstehe
und dann,
aber
das, was ich halt so schlimm. Nee, sag
ich. Ich verstehe aber auch dann ein bisschen Miranda, da kommt ja auch die Stimme aus dem Off, die sagt, aber Miranda fühlte sich jetzt in der Ecke gedrängt. Also entweder jetzt das oder gar nichts. Und ich verstehe das, auch wenn du wirklich denkst,
oder ein Baby.
Ja, oder ein Baby. Oder halt, oder dein Freund.
Ja, dann nehme ich lieber den Hund.
Oder dein
okay.
Freund ist jetzt wahnsinnig unglücklich und schimpft noch mehr auf dich ein. So. Und dann würde ich auch irgendwann sagen, ganz ehrlich, ja, dann mach halt. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt den Hund. So, obwohl du weißt, es ist falsch. Und ja, sie gibt ja nach und dann holen sie den Hund.
Ja, das finde ich auch krass, dass sie das einfach da auf der Stelle entscheiden.
Ja.
Jetzt ist Charlotte erstmal mit Trey zu Hause nach einem Date, schätze ich mal. Die knutschen da vor der Tür rum und erzählen sich schon wieder ihre Geschichte.
Ja. Ich finde das so schön.
Wie sie sich getroffen
mit,
haben.
Mit der Stimme aus dem Off, die sagt, und sie sangen ihr Lied.
Ja.
Wie so bei Vögeln, die so zusammen zwitschern.
Nein, ich habe dich gefunden.
Ja. Und sie lässt ihn wieder nicht rein. Das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen ihr Ding geworden gerade. Und sie macht die Tür zu und er klopft dann nochmal. Und das finde ich dann schön, weil sie sagt so, du bist aber hartnäckig oder so. Und dann sagt er, ich will nicht rein, ich wollte dir nur eine Sache sagen. Und dann sagt er halt, dass er sie liebt. Und sie sagt ihm dann auch, dass sie ihn liebt. Und dann küsst sie ihn und zieht ihn doch in die Wohnung. Und dann erklärt aber Carrie aus dem Hintergrund, dass er jetzt an dem Abend dann einen Handjob von ihr bekommen hat.
Sie steigert sich langsam, langsam, langsam. Es gibt immer ein bisschen mehr. So.
Ja. Und jetzt passiert das, was ja eigentlich schon klar war. Miranda in der Nacht wacht auf, der Welpe ist wach, sie kümmert sich, Steve pennt. Und sie so, Steve, wach mal auf jetzt. Es ist genau so, wie ich dachte. So, ich bin wach, ich kümmere mich und du schläfst. Und er so, relax doch. Und da denke ich mir schon so, boah,
ich wäre
in
so
einer Situation, wenn du dann kommst mit entspann dich, dann echt, ich bin da echt Miranda.
Bleib da mal ruhig.
Es ist halt ein Nicht-Ernst-Nehmen. Es ist ein Nicht-Ernst-Nehmen von Bedürfnissen, die Miranda äußert. Schon wieder.
Und ich möchte auch schon mal
sie
sagen.
Sie kann sich gar nicht auf ihn verlassen.
Ja, und ich möchte auch mal sagen, dass sie sich ja auch sogar beschäftigt hat mit dem Thema Welpen und was Welpen brauchen. Mhm. Denn sie hat ja dann die Idee, also ich meine, der kleine Hund jault, weil es ist nun mal einfach ein kleiner Welpe und die brauchen es besondere Aufmerksamkeit. So. Und sie hat wohl gelesen, dass wenn man so eine Uhr in so ein T-Shirt packt oder so, dass das so ein bisschen klingen soll wie der Rhythmus vom Herz der Mutter und dass das manche Welpen beruhigt. Und ich denke, okay, sie musste sich ja anscheinend damit beschäftigen, damit sie das weiß. Steve hat sich nicht damit beschäftigt und weiß nicht, wie man einen Welpen beruhigt. Der lehnt sich einfach nur über Miranda drüber, holt den Welpen raus und so, guck doch nur, wie süß der ist. Und hier, Mama ist wieder aufgeregt. Wo ich auch denke, boah, ich möchte auch nicht, dass mein Partner, und also wenn wir vor allen Dingen kein Kind haben, möchte ich auch nicht, dass mein Partner mich Mama nennt. Das ist ja nur wirklich die Höhe. Mhm. Also alles daran ist wieder so, Steve macht hier einen auf, ich bin das eingedickste, sagt man das hier? Also das bockige Kind. No. Ich will jetzt hier meinen Willen kriegen und Miranda ist jetzt die Böse, die wieder rumzetert. Und das, ich fand das so, so schlimm und es tat mir auch so leid, weil ich glaube, ich würde mich auch in so eine Ecke gedrängt fühlen, wo man denkt, okay, ich habe doch gesagt, was ich möchte und was ich erwarte und wie ich das empfinde. Und ich rede aber anscheinend mit einer Wand. Und sie.
Das hat nicht nur was mit.
Nein, und sie fängt ja dann auch an zu weinen. Also sie hat ja dann auch richtig Tränen in den Augen und weil man richtig merkt, sie weiß einfach nicht mehr, was sie machen soll.
Ja, sie ist halt krass frustriert und sagt es ja auch zu ihm. Sie erklärt ja wirklich ihm all ihre Gefühle. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, was jetzt ihr Problem ist, ihr berechtigtes Problem. Und sagt so, sie hat das Gefühl, ich muss immer die Erwachsene sein, die Verantwortung übernimmt. Und Steve sagt dann zu ihr so, ja, das ist ja einfach nur gerade eine schwierige Phase. Und sie so, nee, das ist nicht nur eine Phase, das ist so die ganze Zeit. Und es ist nicht gut, wie es gerade ist. Und ein Baby würde das nicht ändern. Und anstatt, dass er ihr zuhört und das ernst nimmt, was sie sagt, sagt er, ja, das heißt, du gibst uns jetzt einfach auf. Und da denke ich mir so, nee, ein guter Partner würde jetzt zuhören, würde erkennen, das ist das Problem. Meine Partnerin erklärt mir gerade das Problem und würde das ernst nehmen und gucken, wie lösen wir das jetzt. Und sie sagt, sie erklärt ja weiter. Sie sagt, ich habe schon lange versucht, nicht aufzugeben. Und Carrie im Off erklärt dann sogar noch dazu, dass Miranda in dem Moment erkannt hat, sie ist nicht das Problem, die Beziehung ist das Problem. Und anstatt, dass er ihr zuhört und erkennt, okay, das scheint gerade der Trouble zu sein, jetzt lass uns mal überlegen, was wir als Paar hier machen, sagt er zu ihr, du willst ja gar nicht, dass es funktioniert. Und es ist einfach so kindisch von ihm. Er tut so, er sagt noch, sie würde gerne streiten. Er geht auf das eigentliche Problem gar nicht ein, sondern sagt jetzt einfach, sie streitet gerne. Und da verstehe ich, Miranda ist am Ende von ihrem Latein. Sie hat ihm alles erklärt, was gerade für sie nicht funktioniert. Und hat sich von ihrem Partner gewünscht, dass er das hört und darauf eingeht. Aber statt darauf einzugehen, sagt er, du willst doch einfach jetzt gerne streiten. Du gibst uns jetzt einfach so auf.
Und da sagst du was. Partner ist hier das richtige Wort. Und das sagt Miranda ja auch. Wir sollten eigentlich Partner sein. Und sie sind es aber schon lange nicht mehr. Vielleicht waren sie es auch gar nicht. Also Miranda war die sich kümmert, die da ist, die alles irgendwie regelt und Steve ist irgendwie mit dabei. Und dass das keine Partnerschaft ist, also das muss ja selbst Steve erkennen.
Ich finde es trotzdem wahnsinnig, fast schon meisterlich, wie es geschafft wird, diese Figur Steve darzustellen, die aufgrund seines sehr kindlichen, naiven, undurchdachten Verhaltens so eine toxische Beziehung an den Tag legt. Also diese Ähnlichkeiten von kindlichem Trotzverhalten und sich nicht entwickeln, zu einem toxischen Partner in einer Beziehung aufzuzeigen, ist ja nicht einfach. So, und ich finde, dass die Serie das geschafft hat, hier von Folge zu Folge immer deutlicher darzustellen, ne, weil seine ganze Naivität mit dem, ach, entspann dich, komm, das kriegen wir hin, das wird total toll, mündet ja letztendlich in Schuldzuweisungen, in nicht zuhören, in ghosten, in nicht ernst nehmen und dadurch halt auch nicht respektieren und nicht auf Augenhöhe sein. Und das finde ich unfassbar spannend und interessant. Mhm. Und für Miranda, wisst ihr jetzt, was kommt, die mir ja so sehr ans Herz gewachsen ist, natürlich auch einfach unfassbar traurig, weil sie es nicht verdient hat. Niemand hat das verdient.
Nein.
Aber es ist so traurig, mhm, weil sie hat ja so viel gesehen darin und jetzt ist das weg.
Und
so, das ist
an sich hätte ja wahrscheinlich so eine Person wie Steve, und das hat er ja auch ihr sehr lange auch sehr gut getan, weil sie ist nun mal eine sehr strukturierte Person und ist sehr in ihren Wegen und in ihren Zielen und das ist ja auch richtig. Aber ich glaube, so jemand wie Steve, der so eine gewisse Leichtigkeit vom Leben erwartet oder einfach mit einer großen Leichtigkeit ans Leben herangeht, ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, um da auch wieder eine Lockerheit reinzubringen und vielleicht auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit von Dingen zu nehmen und das vielleicht auch manche Dinge ein bisschen zu relativieren, was ja manchmal wirklich auch nicht schlecht ist. Aber wenn es halt wirklich so zwei Pole sind, die komplett unterschiedlich sind, dann macht das halt keinen Sinn. Dann denke ich mir so, ja, also klar kann man auch voneinander profitieren, aber dann müssten auch beide Seiten sich was annehmen und nicht nur eine Seite. Und die andere macht einfach weiter,
vor
wie
allem,
sie war.
Genau. Eben, vor allem diese Lockerheit, nicht bei so Themen wie, wollen wir Eltern sein und ein Kind bekommen. Das ist nicht ein Thema, wo diese Lockerheit in dem Fall angebracht ist. So, oh, come on, it's gonna be fun. So, nee, du fragst nicht, ob ihr irgendwie jetzt fürs Wochenende wegfahrt oder so, sondern ob ihr eine Major Life Decision einfach macht.
Die euch vor allen Dingen auch für immer zusammenbindet, ob ihr zusammenbleibt oder nicht. Ihr werdet immer gemeinsam Verantwortung für ein Lebewesen haben.
Und ich finde da wirklich, also ich mag da Steve nicht. Also es ist eigentlich so, ich finde,
nicht,
er ist einer von den besseren Männern in der Serie, aber auch wie er mit ihr immer streitet und so, das ist wirklich, das hat mich nochmal richtig mitgenommen, wie er sie auch auflaufen lässt mit dem, worüber sie ja eigentlich reden will. Und er redet einfach nicht mit ihr drüber, sondern sagt ja, du gibst uns einfach auf, du willst doch eigentlich nur, du streitest doch einfach gerne.
Er ist derjenige, der die Streits provoziert, dadurch, dass er ihr vorwirft, sie würde immer streiten wollen. Also das tut
so,
sie ja gar nicht.
Jetzt mal so, was wäre denn eigentlich das beste Verhalten? Das beste Verhalten wäre, okay, ich höre dir jetzt zu, was du mir sagst. Und wenn er nicht versteht, was sie meint, nachfragen, was meinst du?
Genau.
Wie meinst du das, dass du immer die Verantwortung übernimmst? Was würdest du dir von mir wünschen, dass das anders ist? Wie könntest du
eine Lösung
suchen? Stattdessen sitzt er da und sagt, du gibst uns jetzt einfach auf, so beleidigt. Also einfach schade, richtig
ich
sad.
Ich meine, die Szene endet ja dann auch damit, dass gesagt wird, in der Nacht verlor Miranda ihren Partner. Aber gewann auch einen dazu und sogar 15, denn sie wurde Partner in ihrer in der Kanzlei und hat ja nun das erreicht, was sie wollte. Und ich meine, das hat mich gefreut.
Ja, aber es freut mich so sehr für
das
sie.
Hat
sie
mich,
hat so fucking hart dafür
gearbeitet.
Das
hat mich auch wirklich gefreut, so. Der Moment, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt traurig, aber ganz ehrlich, du bleibst einfach auch dir treu und deinen Zielen und das ist ja auch einfach sehr wichtig. Und das dann auch wirklich zu schaffen, dachte ich auch wirklich, also Partner in der Kanzlei werden, ist halt auch wirklich ein Ding. So, und da musst du wirklich hart ackern. Und das zu schaffen und auch zu der Zeit als Frau, ich meine, wir sehen den Raum. Da steht eine Frau und ich bin mir nicht sicher, ob das die Sekretärin ist. Also das möchte man da auch mal sagen. Und da auch mal ein Bild zu zeichnen von einer Frau, die wirklich ihren Stiefel durchzieht und dafür ackert und in einer wirklich männerdomierten Szene und sich trotzdem durcharbeitet und das schafft, das ist einfach eigentlich auch ein gutes Zeichen.
Und das, obwohl sie noch sabotiert wurde von Steve, wo sie
trotz
abends nicht arbeiten konnte, wo sie auf der Arbeit angerufen wurde und ins Tiergeschäft fahren musste und so.
Und mit
also
einem
das Welpen ist richtig.
Nachts
das
sich
ist
noch rumschlägt, so, also wirklich, das.
Ja.
Und sie hat es trotzdem geschafft. Und das ist eigentlich, das ist fucking hart.
Ja.
Was ebenso hart ist und was mich hart abfuckt, ist die nächste Sequenz, die Schlusssequenz. Da kommen Carrie und Aiden nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, sie wirken unfassbar innig, vertraut, knutschen, kuscheln. Er umarmt sie so von hinten und die beiden schieben sich so in die Wohnung rein und er geht direkt in die Küche und sie hört den Anrufbeantworter ab, wie sie das halt immer so macht und hört direkt Bigs Stimme. Er kennt sie sofort und macht dann ja aus Reflex irgendwie den Anruf beantwortet direkt aus und in dem Moment kommt dann Aiden aus der Küche wieder und sagt, sie hätte irgendwie keine Kaffeefilter, er würde mal welche holen gehen. Und er geht dann raus, eine Sekunde später, das ist eigentlich so unrealistisch, klopft es halt und
Carrie
steht nicht Aiden
Carrie
vor der
denkt
Tür.
Ja erst, Aiden ist wieder da, meinte so, oh mein Gott, so schnell warst du.
So schnell.
Aber statt Aiden steht Big vor der Tür und da dachte ich auch kurz so, hui, wusste ich gar nicht mehr. Und da ist mir aber auch wirklich alles Scheiße, zusammengefroren. Und ich sag's, wie es ist. Ja. Jetzt bin ich mittlerweile zu müde. Aber als ich die Folge geguckt habe, ich habe angefangen zu weinen. Ich habe einfach angefangen zu weinen, weil mich das so getroffen hat, weil ich das so fühle, weil sie steht dann da, dieser Mann brabbelt einen Scheiß vor sich hin, wie schlecht es ihm irgendwie geht und er jammert und seine Ehe und keine Ahnung was und dann auch, und ich glaube, das hat mich dann wirklich zum Weinen gebracht, als er sagt, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht und du gehst mir nicht aus dem Kopf und so und mich würde das so ficken. Mein Kopf, es würde mich zerstören.
Also, ich finde, was ich so schlimm finde, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit er da mit ihr redet, als hätten sie, als wären sie ein Paar, als hätten sie die ganze Zeit Kontakt gehabt. Er kommt an und sagt, war er das? War das der perfekte Typ?
War das der perfekte Mann?
Du hast hier kein Business, Big, in ihrem Flur zu stehen und sie jetzt da festzunageln, ob das ihr Freund ist. Und Carrie ist ja auch, sie ist ja auch abweisend. Sie fragt so, was willst du? Und er struggelt so und er sagt, oh, ich weiß es nicht. Und sie so, geht nach Hause, geh zu deiner Frau. Ne, sie weist ihn wirklich ab, sie will auch mehrmals die Tür zumachen und da guckt ihn auch so an und sieht so, nee, das ist hier alles scheiße, ich will das nicht. Und er sagte, auf Englisch sagt er, I'm so fucked up. Also er hat halt irgendwie eine scheiß Zeit, anscheinend ist er nicht glücklich in seiner Ehe und Carrie macht die Tür einfach zu.
Was ja richtig ist.
Und das finde ich wirklich,
so,
Gott sei Dank.
Ich auch so, oh mein Gott.
Und ich finde es so schlimm von ihm, dass er das Gefühl hat, er kann das einfach machen. Ich gehe jetzt zu meiner, ich habe geheiratet, ich habe die wie Kacke behandelt, ich gehe jetzt zu der hin, an die Tür und geh zu der und rede mit der, als wäre nichts gewesen.
Ich bin so unfassbar wütend, mit was für einer Attitude er das macht. Sie hört ja danach noch die Sprachen, also die Mailbox-Nachricht ab, wo er dann ja auch noch sagt, ich weiß, dass du zu Hause bist. Nein, Big, das weißt du nicht. Du weißt nicht, wo sie ist, weil es nicht dein Business ist. Es geht dich nichts an. So, und dann, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, Judith, noch zu sagen, war er das? Auch mit diesem, im Deutschen hat er einen ganz komischen Unterton. War er das? Der perfekte Mann irgendwie? Ja, das war er. Und es ist einfach nicht deine Sache. Und wie er sich verhält, als hätte er gerade eine ganz schwierige Phase und stößt noch so seinen Kopf gegen den Türrahmen. Ich so, lass das Theater. Du hattest deine Chance. Du hast sie wirklich verkackt zu 200% und jetzt löffel deine eigene Suppe aus,
wirklich,
aber lass sie
raus. Ich hasse ihn dafür. Big macht alles kaputt. Mit dieser Scheiße, er macht alles kaputt. Und ich finde es so kacke von ihm, dass er da auftaucht, dass er Carrie belagert, dass er sie nicht in Ruhe lässt.
Er ist so respektlos mehreren Leuten gegenüber. Nicht nur Carrie, auch Aiden, auch Natasha. Er ist so respektlos allen in seinem Umfeld. Das ist unfassbar.
Ich hasse das, dass das jetzt passiert. Ich finde das so schlimm.
Ich bin so geladen irgendwie wieder jetzt.
Ich möchte aber einen kleinen Recap machen zu meinem Teenager, die das geschaut hat und früher halt wirklich dachte, oh mein Gott, er liebt sie wirklich, jetzt kommt er zu ihr zurück, jetzt hat er es erkannt und er sagt es ihr ja auch und das habe ich wirklich früher gedacht. Ich dachte, das ist Liebe. Ich dachte, das ist Liebe, wenn er jetzt erkennt, dass Carrie ja doch eigentlich die eine ist und er denkt ja auch an sie und er sagt ja, er hat sie nicht mehr aus dem Kopf gekriegt seit dem Treffen und bla 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 bla. Und das ist auch der Teil, der in mir heute, glaube ich, auch geweint hat, weil das so ein Schema von Verhalten von Männern aufmacht, das ich ja auch ein bisschen kenne, also wahrscheinlich kennen das ganz viele, dieses, was ich vorhin meinte, wenn es einem dann gut geht und man mit jemandem ist, der einen gut behandelt und wenn man eigentlich über sowas hinweg ist und endlich denkt so, boah, ich habe es endlich geschafft, toll, schön. Und dann ploppen die aus dem Boden, als gäbe es keinen Morgen mehr und als hätten sie noch nie was anderes gemacht und ding dong, da bin ich wieder. Und gut, sie stehen vielleicht nicht direkt vor deiner Tür, aber meistens sind sie irgendwie wieder in deinem Messenger oder liken auf einmal deine Stories oder irgendetwas. Und du denkst so, warum passiert das jetzt?
Naja, ich kann mir es erklären. Ich weiß es natürlich nicht, aber wenn ich jetzt versuche, mir das zu erklären, denke ich einfach, Big hat gesehen, dass es Carrie gut geht. Und er kommt nicht drin vor in diesem Kapitel, in dieser Geschichte.
Ja.
Und das fuckt
ihn
ab.
Natürlich, das ist
weil
das
er wusste
Ding.
Ganz genau, sie hat zu ihm aufgeschaut, sie hat ihn angehimmelt, sie war so verliebt, sie hat so viel für ihn getan. Und jetzt sagt sie zu ihm, ich habe einen Mann und der ist eigentlich ziemlich perfekt.
Ja.
Und das
kann
ihn.
Er nicht aushalten. Ja. Er kann das nicht,
kann
aushalten,
nicht aushalten,
dass sie ihm nicht mehr hinterherläuft. Und es ist wirklich, also ich hab da echt keine Worte für. Ich hasse ihn dafür, wirklich. Ich hasse
ihn
dafür, dass er da an der
dafür.
Tür steht.
Vor allen Dingen, ich hasse, was ich da am meisten dran hasse, ist auch dieses Unklare. Also es ist ja noch nicht mal und das wäre ja auch vollkommen übertrieben, zu sagen, okay, ganz ehrlich, oh mein Gott, ich habe die Scheidung eingereicht, ich habe gemerkt, ich habe den größten Fehler in meinem Leben gemacht. Natascha und ich, wir sind getrennt. Nach 2 Wochen haben wir gemerkt, das ist es nicht. Und seitdem gehe ich mit der Idee schwanger, mich wieder bei dir zu melden. Und kann ja sein, meinetwegen. Das ja. tut er ja aber nicht. Und das ist ja nicht, oder er sagt noch, mein Gott, ich mache auch seit einem Jahr Therapie und ich habe wirklich jetzt erkannt, nein, dass du warst eigentlich die Person und ich wollte dich nur daran teilhaben lassen. Du, irgendwas Nettes, keine Ahnung, kann man ja machen. Aber es
ist
geht,
einfach nur pures
genau,
Chaos.
Genau, es ist nur pures Chaos und es geht nur Chaos. Darum, sein Ego zu bestätigen. Es geht nur um sein ja. Ego. Das Ego, das da einen kleinen Riss gekriegt hat, was jetzt gekittet werden muss. Und Kontrolle ja. über Carrie, die ja, wie er schon sagt, die ihn ja angehimmelt hat und die ihm ja immer ein gutes Gefühl gegeben hat oder es wenigstens versucht hat. Und dass das weg ist. Und wahrscheinlich Natascha eine Person ist, ja. die nicht einfach so sein Ego von früh bis spät streichelt und sich den ganzen Tag nur darum Gedanken macht, dass es ihm gut geht oder wie seine Gefühle sind oder sonst was. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil wir erfahren es ja nicht. Ja, es geht jetzt so weiter, dass Carrie da allein in ihrer Wohnung ist und darüber nachdenkt, dass das ja jetzt quasi das, was sie auf dem Anrufbeantworter die Worte sind, die sie vor einem Jahr hätte hören müssen, also zur vollkommen falschen Zeit jetzt kommen. Und dass er das, ja, aber das ist, was sie sich immer gewünscht hat, dass er sich über sie Gedanken macht, dass er sie vermisst, dass er sie will, dass lauter diese Dinge. Und ich verstehe auch, was das mit einem macht, wie das einen auch wieder aufwühlt und so, das, auch wenn man das vielleicht verarbeitet hat und drüber weg ist und auch jemand anders und so weiter. Aber dieses,
das ist egal,
so eine Wunde, die du dann
hörst.
Einfach wieder aufkratzt und dann fängt es einfach an zu bluten, ob du willst oder nicht. Und das lässt dich nicht los. Und ich fand aber eigentlich ganz schön, wie sie dann sagt, wie sie zu Hause und dann sagt, Aiden war nach 10 Minuten immer noch nicht zu Hause und sich Gedanken um Zeit macht und dann auch diesen Punkt, dass ihre Zukunft auch schon wieder viel zu lange braucht, um nach Hause zu kommen. Und sie sagt ja dann eigentlich so, Aiden ist ihre Zukunft und sie kann es eigentlich kaum erwarten, dass er wieder nach Hause kommt. So, und das, ich mochte diesen Gedanken, den sie da zum Schluss hat.
Ja, ich mag das auch, wie das da noch endet.
Das wirkt super reflektiert und ich bin stolz auf Carrie, kann ich wirklich so sagen, dass sie das so sagen kann. Ja, doch in dem Moment bin ich stolz auf sie, dass sie das jetzt gerade heute so formulieren kann. Ich weiß ja, dass es sehr viel schief geht wieder in der Zukunft. Aber in diesem Moment, in dieser Sekunde, denkt sie...
Ja, nee, genau, in diesem Moment, dieser Abschluss, diese Folge.
Das ist jetzt quasi Ende erster Akt.
So, es wäre schön, wenn jetzt der finale Vorhang fallen würde. Tut's nicht. Schade.
Ja, nee. Also, ja, ich bin auch recht. Und deswegen, weil ich auch an alles denke, was jetzt kommt. Und
ja, ich weiß
hasse
ja auch, was
Big
kommt
dafür.
Aber
ja, und genau damit geht's nächste Woche weiter. Folge 9 der dritten Staffel. Die große Frage ist die Folge. Wir haben hier ganz schön was, wir haben hier ganz schön was durchgearbeitet heute.
Waren aber auch viele Themen.
Meine Mäuse.
Oh mein Gott.
Themen. Ja, aber ich bin jetzt auch, ja. Ich will irgendwie nicht Schluss machen, weil das heißt, dass danach die nächste Folge kommt und dann müssen wir darüber reden. Aber
ja,
so ist es halt. Guck mal, wie wir hier mitfühlen. Ja. Ne? Sex in the City.
Es macht was mit einem.
Yesterday, today, tomorrow. Es macht
schreibt
was mit
uns
einem.
Gerne mal, wie es euch damit geht und ging und gehen wird. Also schreibt uns gerne alles. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und finden es super toll, dass ihr heute dabei gewesen seid.
Ja.
Danke euch fürs Einschalten.
Danke
und dann
euch.
Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.